laufen. Nutzt ja nichts. Ja, ja, wenn wir jetzt die wichtigen Informationen verschenken, stell dir vor.
Also es ist irgendwann immer an.
Naja, normal ist es an. Das ist immer gut.
Heute braucht es länger. Ihr habt alle einen Ihr habt euch schon gut vorgeglüht, ja.
So, Philipp.
Ja,
Mensch, schön, dass du da bist.
Ich hab schon alles mir hingelegt zum Knuscheln und so. Also ich bin schon so vorbereitet.
Philipp ist der Knuschelheimer hier.
Ich hab immer irgendwas mit dem. Irgendwie
ja.
Das ist gut für das Mikro.
Vor allem habe ich schon überlegt, ob wir mal eine Kooperation machen hier mit denen hier. Genau. Weil ich habe ja das Gefühl, du hast den Lagiol-Sound, ja, den du ungefähr 80 Mal während des Podcasts, wenn du das so schnalzen lässt.
Gut, was halt auch schön ist.
Ja, das ist auch mega. Also, wenn das mal mit dem Podcast nicht mehr läuft. Geräusche, ne? Nee, da kannst du immer essen. Nee, das geht. Aber wenn das hier mit dem Podcast nicht mehr läuft, wird der Philipp Geräusche machen. Das klappt. Das hat er hier
gut,
auch.
Ich habe dann meistens auch einen Spiegel.
Nee, quietschen tust du heute nicht, ne? Hey und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal dreht sich bei uns alles um Baden-Württemberg. Denn Rainer Schneidmann vom Weingut Schneidmann aus Fellbach ist zu Gast. Sein Weingut liegt vor den Toren Stuttgarts im schönen Remstal. Und er zeigt, dass dort im Ländle unglaubliche Weine heranreifen. Große Lemberger, Trollinge und Rieslinge gelingen dem Mann mit österreichischen Wurzeln, der am liebsten mit dem Rennrad durch die Weinberge saust. Gemeinsam mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen reisen wir heute gedanklich durch die Weinanbaugebiete und verkosten uns durch bis zum österreichischen Blaufränkisch. Ein echter Genuss. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt könnten wir uns das zum Sekt sagen. Oder mal anstoßen. Schön, dass ihr da seid.
Auf geht's. Anpfiff.
Anpfiff. Schön, schön.
Wieder. Jetzt ist Giro gerade.
Ich habe am Sonntag gespielt mit uns alle Freiheit.
Ja, das ist auch ein bisschen
Wachsen. Ach, wenn so Männer in einem gewissen Alter über Sport sprechen.
Ja, dann reden lieber über
bei Männern immer um
die Getränkeauswahl. Ich schenke mir nochmal
Du hast schon leer, das war gut.
Und zwar ist das Brand New sozusagen. Ein Sekt von meiner Frau Eva, der in einer etwas unfreiwilligen Kooperation mit mir zusammen entstanden ist. Also etwas ungewöhnlich, aber lustig am
Bei
Ende.
Den Kindern war es freiwilliger, oder?
Die Eva kam während der Ernte 2020 auf die Idee, dass am Ende vielleicht der Ausbau bei mir im Holzfass auch interessant wäre, weil ihre Fässer knapp wurden.
Ah, okay.
Da habe ich nicht Nein gesagt, weil ich endlich mal Moseltrauben bekommen habe.
Ja.
Aus einer sehr kühlen Lage.
Ja.
Jahrgang 20, Riesling selbstverständlich. Dann eben entsprechende Vergärung im großen Holzfass. Spontan vergoren, Hefelagerung bis in den nächsten Sommer. Versektum und IBA, jetzt ist er da, so nach 15 Monaten oder so.
Ja.
Also es soll einfach ein Riesling-Sekt, Brut Natur, ohne Dosage, pur schiefer mineralisch. Nicht mit irgendeinem Gedöns und Idee, was da alles sonst noch möglich wäre, sondern Riesling in seiner pursten und reinsten Form.
Trinkt sich gut weg, oder?
Ja, ich glaube, cool, ich so ohne Dosage Riesling hat irgendwie schon einen rheinhessischen Einschlag gekriegt. Was liegt das?
Man muss dazu sagen, der Jahrgang 20 hat natürlich eine Seidigkeit und eine Säurereife, die natürlich auch das dann auch von der Mosel ermöglicht.
Ja. Macht ihr das jetzt jedes Jahr?
Ich glaube nicht, weil es ist leider so, dass die Eva ja dann immer noch ein bisschen geizig ist mit ihren Trauben. Und ich werde sie dann wieder überreden müssen, dass wir dann einen Nachfolgejahrgang benefizieren. Also das müssen wir mal gucken.
Wie habt ihr die Trauben überhaupt zu dir gebracht?
Die Verhandlungen laufen.
Ah, harte Verhandlungen im Hause Wittmann.
Ich überlege mir gerade, ob ich auch mal ein Fass anbieten soll.
Ja.
wenn dann nur Trollinge.
Nee, das, ich würde auch gerne mal was mit Moselrissling Trauben
machen. Das ist schwierig, kann ich dir sagen. Aber muss man mindestens ein Jahr verhandeln.
Und das mit dem Heirat ist halt jetzt durch vorerst.
Jetzt, das hat bei mir aber auch nicht geholfen.
Hat auch lang gedauert.
Wie das mit dem Heiraten ist durch vorerst? Du bist doch schon länger verheiratet,
ja,
oder?
Ja, natürlich,
ja,
absolut.
Ja, okay. Ich dachte, das hat sich gerade was geändert.
Sehr gut.
Okay.
Allerdings ohne Hektar und ohne Rieslingtrauben.
Ja, gut, ich habe auch keinen Hektar geheiratet. Das ist halt, wie sagt man so schön, Schönheit vergeht, Äckerchen bleiben oder so.
Ach Gott, Äckerchen.
Hektar besteht an Leipzig. Dann Leipzig ist auch noch.
Okay.
Also, ist schon wichtig, dass ich es reiße.
Wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, weil bei kaltem Rosé muss man auch kalt trinken.
Das darf
man leider widersprechen, dann kann man wahrscheinlich auch warm trinken, weil
ist das ein
Fellbacher Goldberg Lemberger Rosé.
Verrückt.
Ja, meine Lagenrosé. Wir machen den Wein. Das ist auch tatsächlich
erste VDP. Genau.
Also ich habe übrigens
nicht gefragt. Den schenke ich da so vorne rein, oder hätten wir wahrscheinlich am Schluss machen müssen.
Genau.
Du hast mich nicht nach der Reihenfolge gefragt, weil ich fange ja normal immer mit Trollinger an, um die Leute mal so richtig zu schocken. Aber Lemberger ist ja, die meisten können es ja nicht auseinanderhalten, wie ich oft leider die Erfahrung mache. Ich bin ja eigentlich der Pinot-Typ von Anfang an gewesen. Mhm. Spätburgunder war mein großer Schatz, immer die alten Weinberge, die ich da habe. Und Lemberger habe ich genau wie Trollinger die ersten Jahre ein bisschen unterschätzt. Mhm. Oder ein bisschen. Ich habe ewig lang gebraucht, um mal einen spannenden Trollinger wieder zu machen. Wie mein Vater war eine Genossenschaft, der hat ganz tolle Haustrollinger gemacht. Da hat er sich einfach so ein bisschen was abgezweigt und hat wirklich mit Hausmitteln einen super genialen Fasstrollinger für sich gemacht. Mhm. Die haben die Gäste gern getrunken. Ich habe auch noch so ein bisschen damals, ich weiß noch ziemlich genau, wie er war. Und ich habe dann tatsächlich eigentlich viele Jahre gebraucht, studiert, alles Mögliche. Ich habe aber eigentlich nur gelernt, wie man kräftige Rotweine macht und diese Art von internationalen Typ. Und wir haben lange gebraucht, um zu merken, wo eigentlich der Schatz ist und dass Trollinger eigentlich zwischen den Welten ist. Aber jetzt reden wir über Trollinger und eigentlich haben wir Lemberger.
Haben wir jetzt Lemberger im Glas? Bin ganz verwirrt.
Macht ihr mal Lemberger.
Also, alles überhaupt kein Problem. Es ist trotzdem so, auch wenn der Wein unheimlich inhaltsreich ist und sehr beeindruckt von seinen Nuancen, er schmeckt auch kalt.
Es
ist nicht so, dass man nicht als Erfrischung nehmen darf.
Nein, er hat natürlich einen Vorteil. Ich meine, 22 hat uns ja alle überrascht, weil wir nach dem Sommer natürlich gedacht haben, wir kriegen so Alkoholbomben und was weiß ich. Aber der hat nicht mal 11 Volumenprozent, obwohl er aus einer großen Lage stand, also aus einer ersten Lage und aus einer sehr guten Lage. Und wir mussten nicht mal besonders früh ernten, um auf diese 11 Volumenprozent zu kommen, sondern die Reifeentwicklung, also die Zuckerentwicklung, war einfach mal beendet und trotzdem haben die Aromen alles sich weiterentwickelt. Der ist natürlich jetzt ein bisschen zeitgeistig mit Reduktion ausgebaut. Ja, das ist schon, haben wir natürlich spontan verbaut, logisch. Mit allem Dreck, das ist eine ganz Traubenpressung, was man gar nicht denkt mit der Farbe, aber die Farbintensität war 22 halt schon gut. Und da haben wir mit allem Dreck das Ding vergoren, mit Edelstahl sogar, gar nicht mal Holz, ich habe nämlich das gleiche Problem gehabt wie die Eva, mir gingen einfach die Holzfässer auf. Ich hätte den schon im Holz fast gesehen. Ich habe gedacht, es ist das erste Mal, dass wir den machen, von dem her gesehen, ähnlich wie bei dir im Sekt. Ich habe das noch nie gemacht. Wir haben den Wein schon ein paar Mal gemacht, aber noch nie gesondert abgefüllt. Mhm. Und ich weiß nicht, aus der ersten Lage, Rosé, Lemberger, gab es auch noch nicht,
oder?
Ich weiß. Ich habe Freude an dem Ding. Ich habe gedacht, komm, das schadet heute nicht, um den Redefluss zumindest bei mir ein bisschen anzuregen.
Was sagst du?
Ich finde das sehr lecker. Das ist schon sowas, was ich dann auch im Sommer gern trinken würde.
Also für mich ist eigentlich kein Rosé-Trinker
bist, oder? Ist, ja, Rosé im Sommer. Also ich muss gestehen, dass ich jetzt tatsächlich an Rosé sonst nicht unbedingt rangehe. Ich mag es dann eher ein bisschen kernig, eher ein bisschen robuster, tendenziell tatsächlich auch dann eher einen provinzialischen Stil, als dass ich dann diese Tutti-Frutti-Rosés, die in Deutschland gemeinhin im Markt unterwegs sind, das ist nicht so mein Style. Mhm. Diese brutale, intensive Erdbeerfrucht und das süße Schwänzchen, das brauche ich nicht.
Aber das hat er ja jetzt gar nicht.
Nein, hat er gar nicht, weil er eben eher in diese kernig, fast mineralisch reduktive Aromatik reingeht. Du merkst trotzdem, dass es leicht ist, es hat eine schöne Säure und es animiert. Und deshalb finde ich das ist ja eigentlich der Gag. Diese Stilistik und das mit dem niedrigen Alkohol, wie es in Deutschland möglich ist, schlägt am Ende die Rosés aus der Provence einfach genau aus diesem Grund. Weil am Ende, wann trinkst du die Dinge? Du sitzt in Südfrankreich und ballerst dir so eine Flasche rein, dann kriegst du hinterher so einen Kopf, weil der 13 Volumenprozent hat.
Nur kurz schön.
Und das ist tatsächlich nur kurz schön. Und da hast du halt hier einen Vorteil. Da trinkst du die zweite Flasche und sagst immer noch, und wo ist die dritte?
Wobei wir da auch spielen, da wir natürlich vier Rotweinsorten haben und ich habe angefangen, ich behaupte mal, vor 25 Jahren im Weingut, wir haben das erste Mal wirklich nicht die Roséweine aus irgendwelchen Abfallgeschichten vom Rotwein gemacht, sondern wir haben ganz gezielt Weinberge gehabt für Rosé und auch für Sekt damals schon. Vor allem Schwarzriesling und Spätburgunder. Und was wir heute machen, hätte ich auch mitbringen können, der heißt immer noch Evoe, das ist dann aus meiner pseudo-intellektuellen Architektur.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich gefragt bei den Sparkling Twenties. Was denn das für ein Name? Ja.
Kommt aus, also wie gesagt, damals so ein bisschen als... Ja, ich sage immer, auf dem intellektuellen Weg, da hat man natürlich auch die ganzen schwäbischen Nationaldichter gelesen, ja, Hölderlin, Uhland, Mörike und so. War, ist ja auch toll. Und da kam relativ oft das Evoe vor. Und kein Mensch wusste, was es heißt. Durch Zufall habe ich meine frühere, die letzte Französischlehrerin getroffen, die so richtig humanistisch gebildet war. Und die hat es gewusst, das ist der Schlachtruf gewesen, der Freudenruf auch der Mänaden. Und die Mänaden, die Amazonen waren völlig harmlos dagegen. Das waren ziemlich wilde Frauen, das waren die Jüngeren von Dionysos. das Griechen.
Stammt aber nicht aus Württemberg, ne?
Ja, weiß man nicht. Das ist aber, weiß man nicht. Aber der hatte ihn mal in die Städte rausgeschickt, um sie moralisch zu unterwandern, damit er die also leicht bereisen konnte, damit es ihm da gefallen hat. Und deswegen hieß mein erster
unmoralischer Terrassen. Unterwandern.
Und den haben wir inzwischen entwickelt, genau in die Richtung, nämlich noch mehr Kraft, Grip, also mehr wie der hier. Das ist auch dunkler, kräftiger. Und es macht schon auch Spaß, mit diesen Stilistiken zu spielen. Von dem her gesehen, jetzt habe ich halt gedacht, komm.
Wie hoch ist dein Rotweinrebsortenanteil insgesamt?
Der war zu Anfang bei mir 70%. Mhm. Inzwischen sind wir ziemlich genau halb.
Okay.
Also wir haben und
den Trollinger zählst du aber zum Roten dazu.
Das ist neulich ein sehr gutes Restaurant auf Sylt. Die wollten eigentlich ins Menü den Trollinger nehmen. Und dann haben sie gesagt, sie haben sich ja doch nicht getraut, weil zwei Rotweine im Menü, das kommt gerade doch. Da haben sie sich jetzt im Frühjahr ein bisschen bedenken. Dann habe ich gesagt, seit wann zählt denn Trollinger als Rotwein? Ja, auf einmal zählt er als Rotwein.
Also aber ich entschuldige mich, dass ich so schnell bin mit den Weinen heute, aber es bietet sich einfach an. Ne?
Jetzt reden wir über Trollinger.
Und dann muss es auch sein. Eisgekühlt und schöne Farbe.
Ja, halt, ja, die
Trollinger alte Reben.
Übrigens auch
Volumenprozent, 22er Jahrgang.
Ja, also Trollinger, wie gesagt, war eine von mir lange Zeit verschmähte Liebe. Mhm. Ich wollte geile Spätburgunder machen und tolle Lemberg und auch Riesling und Sauvignon. Wir haben ja Lagen für eigentlich alles da im Remstal. Das ist sehr vielfältig, das Portfolio an Böden und Lagen, Höhenstufen. Und der Trollinger, ich wusste wirklich nicht, was ich mit ihm anfangen sollte, die ersten paar Jahre. Ja. Wir haben alles versucht, Ertragsreduktion, was man so macht, um einen kleinen Rotwein zu machen. Aber es war irgendwie alles nicht so richtig spannend. Und erst 2007 haben wir mal mit Ganztraubengärungen experimentiert, haben ins Holz gelegt, haben den Schwefel weggelassen. Und auf einmal war da was Spannendes dabei. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass es eigentlich als Naturwein läuft, weil Trollinger tatsächlich für mich seine Bestimmung als Naturwein hat. Mhm. Wir haben nur noch die ganz alten Reben übrig gerade. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob wir noch mehr
Fachen haben. Es war richtig doof. Naturwein per Definition.
Ja, schwierig. Also Definition hier, wir haben ganze Trauben, ist komplett auf der Maische vergoren, kommt in altes Holz, kann ja am Vorn, aber altes Holz wird nicht filtriert und nicht geschwefelt. Also okay. Das ist für mich der... Also
letztendlich... Maischegärung, ungeschwefelter Ausbau und ungeschwefelte Abfüllung.
Das ist natürlich ganz wichtig. Und weil du gerade die Farbe, ich meine, das Licht hier ist schön, aber wenn man den noch im Freien hat manchmal, wenn so, auch wenn das Wetter ein bisschen diffus ist, der leuchtet richtig. Mhm. Ja, und das ist das, wenn man da ein bisschen schwefelt nur, dann ist die Farbe leider der Meister und auch Geschmack. Und die Dinger halten, das ist erstaunlich, weil Trollinger hat wenig Farbe, wenig Gerbstoff, wenig Säure, wenig Alkohol. Und trotzdem halten die Dinger erstaunlich gut, wenn man nichts macht. Ich glaube, das weiß noch keiner auf unseren Unis und Fachhochschulen.
Also halten, woran das eigentlich es liegt, kann reifen oder nicht
es ist
richtig.
Kein Lagerwein, den ich jetzt in 30 Jahren trinken will. Aber der 2,7er zum Beispiel noch, unser allererster, den wir in dem Stil gemacht haben, wenn man den aufmacht, der macht noch richtig Freude. Und was ist, wenn man dann den Schwefel nicht hat, nach 10 Minuten, das ist der Nachteil. Ja, dann man muss ihn, wenn man aufgemacht hat, relativ schnell dann auch trinken.
Aber das ist ja kein Problem. Ich muss jetzt gestehen, ich mochte den Rosé. Mhm. Jetzt habe ich den Trollinger im Glas gehabt und ich habe tatsächlich mein Glas aus Versehen leer getrunken, ohne Spaß. Einfach, weil ich es jetzt so lecker fand. Das ist natürlich blutjunger Wein, aber in einer wunderbaren Zugänglichkeit. Das ist einfach sau lecker, weil du hast auf der einen Seite schon so ein bisschen die Beerenfrüchte und all das, was du bei roten Trauben ein Stück weit auch erwartest, aber du hast eine super schöne, frische, animierende Art, eine präsente Säure, die letztendlich vielleicht ein bisschen von den Gerbstoffen gefördert wird, aber Gerbstoffe, sprich Tannine, sind wirklich eher sehr sekundär. Das ist unheimlich harmonisch. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, dass du mit einer Maischegärung zu tun hast, wo dann irgendwie so die Gerbstoffe reinhauen, sondern es bleibt zart am Gaumen. Mhm. Und klar, Trinktemperatur ist wichtig, glaube ich. Das hat jetzt
also
wahrscheinlich
eher kühl, ne?
Das hat wahrscheinlich jetzt so 12 Grad. Mhm. Und das ist, glaube ich, perfekt. Und das kannst du auch auf der Terrasse trinken. Mhm. Vielleicht nicht, wenn es 16 Uhr ist und der Planet brennt, aber wenn es dann so Richtung Feierabend geht, dann ist das schon cool. Mhm.
Das ist jetzt so, wir in Deutschland sind da ja immer so ein bisschen zurückhaltend, ne? So ein bisschen leichteren, trinkigen Rotweinen. Aber im Ausland ist das ja eigentlich sehr populär, oder nicht?
Ja, sagen wir es mal so. Die können es nur generell eigentlich eher nicht. Du kannst es eigentlich nur in den nördlichen Regionen in dieser Finesse, dieser Leichtigkeit gestalten. Mhm. Und du brauchst die passenden Rebsorten dazu. Es gab früher auch in Südtirol leichten Rotwein, der einfach zu konsumieren war. Mittlerweile ist es dort auch gar nicht mehr so einfach, weil die Klimatik sich verändert hat.
Ja, okay.
Es ist natürlich so, dass mit heutigem Know-how und dem entsprechenden Umgang der Rebsorten und auch mit der entsprechenden Ertragslimitierung für diese Rebsorten, die natürlich auch wichtig ist, weil du kannst natürlich aus einem Trollinger auch deutlich mit großen Volumen auch einen sehr ausdruckslosen Wein machen.
Klar.
Also das ist am Ende schon auch ein Stück weit Winzerhandwerk. Also das ist jetzt nicht umsonst gut. Da muss wohl irgendwo ein kluger Kopf hinten dran gewesen sein.
Und so habe ich es nicht gemeint.
Nee,
so habe ich es nicht gemeint. Ist ja wenn man so in der Presse über dich liest, sagt man ja eigentlich, dass du diesen Wein eigentlich wieder en vogue gemacht hast. Ne? Mit dem. Ja, kann man das so sagen? Darf man das so sagen?
Ja, es gibt ja wie immer auch noch ein paar gute ältere Kollegen.
Ich muss gestehen, ich bin jetzt, hab nicht so exakt verfolgt, wer jetzt verantwortlich ist für eine Trollinger Renaissance. Ich habe aber mitbekommen, dass es so ist, dass es diese Renaissance gibt und das finde ich durchaus schätzenswert. Im Übrigen ist es so, dass ich zu meiner Geisenheimer Studentenzeit durchaus einiges an Württemberger Wein abends wegtrinken musste, weil in der
Wohnung lag auch
musste, weil damals war es so, dass in der Pfälzer WG vor allem Württemberger gewohnt haben. Die Pfälzer WG war so eine Party-Location. Und dann mussten wir immer Trollinger Lemberger aus der Literflasche im Cuvée trinken.
Oh, wow.
Das war immer das Ende jeder Party, wenn alle vernünftigen Weinen leer waren.
Du weißt das also sehr zu schätzen gerade.
Also die WG gab es übrigens ein paar Jahre vorher bei mir auch schon mit der gleichen Zusammensetzung. Aber die Weine waren wahrscheinlich noch schwächer. Hat nicht immer Spaß gemacht.
Ja.
Das hat sich extrem viel entwickelt. Und man muss es halt erkennen, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir immer so lange brauchen, bis wir es merken, was wir für Schätze haben. Ja. Gerade Geisenheim, ich habe damals schon einen Schwarzriesling-Sekt gemacht. Da gibt es ja dieses Projekt von den Studenten. Ich habe da ein bisschen was abgezeugt, 100 Liter, mit der alten Korbpresse gepresst, Sektgrundwein. Und habe da, ich glaube, 130 Sekte gab es in dem Jahrgang. Und ich habe den zweiten Platz gemacht im Schwarzriesling in der internen
Verkostung. Ging das damals schon los mit den vorderen Platzierungen. Halleluja. Ja,
ja. Und hätte ich es wahrscheinlich gleich wieder gelassen, was?
So ein Typ bist du.
Sonst wäre ich doch weißt du, wie das bei meinem Sekt war? Mein Sekt in Geisenheim hat nicht gegoren.
Oh.
Ja, das war traurig. Ich hatte Moorstein Riesling Grundwein und das Ding hat nicht angegoren. Also ich habe das hinterher dann unter stetigem Röhnen Ausguss quasi weglaufen lassen müssen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und na klar, dann gab es die Kommentare, ja, ist ja logisch. Bio, da ist kein Nährstoff drin, das geht nicht und so weiter. Okay. Naja, also ich meine, so Dinge passieren, es war vielleicht einfach ein bisschen zu kalt in dem Keller, however.
Du hast ja doch die zu hohe Qualität genommen, oder? Ich habe mir gedacht, komm, die 13,5 und vor allem, das passt schon.
Wir sind ja eher so Volumenpumper, ne?
Waren auch damals, auch da andere Zeiten. Was machst du in Geisenheim, ganz kurz?
Das ist eine wichtige Frage für mich. Ja, das ist nicht lange her. Ich war 96 bis Januar 2000.
Jetzt musst du aber dazu wissen, das sage ich jetzt einfach mal, dass er ja gar nicht die ganze Zeit in Geisenheim war. Nachdem er seine wunderbare Frau kennengelernt hat, war das nicht mehr so wichtig, oder?
Das Schlimme ist, dass ich ja hier eigentlich gar nichts mehr sagen darf, weil du ja meine Lebensgeschichte mittlerweile kennst.
Ich habe auch schon Angst, was
wir können auch so einen Pappkamerad hier hinsetzen. Das ist der Philipp.
Nein, da würdest du mir sehr fehlen, Philipp. Das machen wir nicht.
Dann würden die Geräusche am Tisch nicht so stattfinden. So.
Ja, vieles würde nicht so stattfinden. Das wäre sehr schade. So, okay. Aber dass du, okay, du warst ja auch in Geisenheim, sagst du, Rainer. Aber das war ja anfangs erstmal gar nicht zu erwarten. Ne? Du wolltest ja eigentlich Architekt werden.
Also meine Familie macht zwar wirklich schon seit, also wir stehen in Büchern seit fast 600, also es gibt wahrscheinlich unsere Familie seit 800 Jahren schon richtig als Weingarten am gleichen Ort. Und es hat mit mir und meinem Bruder tatsächlich aufgehört, weil wir beide keinen richtigen Spaß dran hatten.
Ja.
Oder es war nicht so sexy und meine Eltern haben uns auch nicht so extrem da geschoben. Gut, je näher dann die Entscheidung kam, hat man schon gemerkt, mein Vater war
wir haben
das sehr gute Betriebe in der Genossenschaft da und es lief damals auch sehr gut alles. Es hat ihm dann schon leid getan. Er hat natürlich auch viel investiert im Betrieb, hat Weinberge gekauft, damals unfassbar, zu unfassbaren Preisen, habe ich jetzt wieder gesehen. Ich habe so ein paar alte Rechnungen oder so ein paar alte Verträge
ausgegeben. Das würde man sich heute wünschen, ne?
Ja, die Preise sind vorne bei uns im Fair auch immer noch sehr hoch.
Ja.
Das ist erstaunlich. Und dann war ganz klar für mich war, dass ich Architektur studiere. Ich war schon immatrikuliert und bin dann durch viele Zufälle, durch vor allem Kontakte aus der Spitzengastronomie, auf einmal die haben gesagt, wieso, du hast Weinberge daheim. Das kann ich nicht aufgeben, ist doch genial. Viele würden sich das wünschen, muss doch was draus machen. Und Bundeswehrzeit, dann habe ich jede zweite Woche bei meinem Vater geholfen, nicht so wie früher. Die anderen durften kicken gehen und ich habe dann doch öfters mal im Weinberg helfen müssen. War nicht so sexy.
Aber du hast während der Bundeswehr mehr so im Casino serviert, als dass du da...
Ich war damals sportlich ein bisschen fitter und habe immer mit dem Zugführer trainiert in der Grundausbildung. Und er hat mir gesagt, pass auf, unsere Kompanie muss da einen stellen. Mach das ist cool, kannst deinem Vater helfen, jede zweite Woche.
Okay.
Und da waren dann Leute, die Traube Thonbach ausgebildet waren, richtig gute Köche, Restaurantleute.
Okay.
Und das war für mich als Genossenschaftswänger oder Sohn, bist du damals nicht in Kontakt gekommen mit so Leuten. Also das höchste Gefühl war bei uns halt so ein gut bürgerliches Restaurant in Fellbach.
Ja.
Hat sich übrigens auch geändert. Wir hatten bis letztes Jahr 4 Michelin-Sterne in unserem Ort, gell, wollte ich nur mal so nebenher sagen. Naja, und dann habe ich eben mich entschieden. Da, ich sage nur in einer schwachen Stunde, hat mein Vater gesagt, ich mach's doch. Habe dann 3 Wochen schlecht geschlafen, weil ich gedacht habe, hey, das wolltest du eigentlich nie machen.
Ja.
Aber danach habe ich es eigentlich nicht mehr bereut. Lehre gemacht, ganz kurz im Remstal nur und dann eben ein bisschen im Ausland gewesen nach dem Studium in Neuseeland und in Italien und habe dann relativ früh gekündigt, weil damals, das war schon krass, das Genossenschaftssystem, es lief damals sehr gut bei uns. Die haben dann halt wirklich in großen Mengen diese Literflaschen verkauft, eigentlich zu einem guten Preis, im Verhältnis zur Menge und waren eigentlich alle ganz stolz und zufrieden, wie das lief. Ja, aber es war damals schon für mich zumindest abzusehen und ich hatte keine Freude dran an der Art Wein, überhaupt nicht. Und ich wusste, wir haben Möglichkeiten, wir haben gute Lagen. Ich habe meine alte Scheune, wusste ich schon, wie wir die herrichten können. Und haben wir dann auch gemacht. Mal ist viel, den ganzen Winter nur gegraben im Keller, die Fundamente unterfangen und mit einem Kumpel da die Entwässerung eingebaut. Da war nicht mal eine Entwässerung in dem Keller bei uns.
Ist doch ein bisschen alten. Architekt halt.
Ein bisschen durfte ich spielen, genau.
Also das dann mit 3 Hektar oder sowas?
Gell? Von meinem Vater habe ich einfach mal die Hälfte gepachtet. Er hat mir die gern gegeben. Jetzt weiß ich auch noch, was hier Geräusche macht.
Ja, du.
Und habe dann 97 den ersten Jahrgang ausgebaut.
Okay. In dieser Scheune, mitten in der Stadt eigentlich.
Mitten in der Stadt, ja. Das sind wir immer noch.
Das finde ich ja schon cool, ne? So mitten in der Stadt und die Weinberge, die auch auf die Stadt gucken.
Das ist ja rund um Stuttgart irgendwie ein bisschen
schon geil.
Spacey, ne?
Ja.
Und ich meine, gleichzeitig ist es natürlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn du so eine auch wirklich pulsierende Stadt irgendwie direkt unmittelbar vor Ort hast. Das hilft sicherlich in vielen Bereichen, aber es macht sicherlich auch manches deutlich komplizierter. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Weinbergsbewirtschaftung ein Stück weit eine Herausforderung ist, in so einer Inselsituation zu stehen, drumherum viele Bevölkerung, die Auflagen, die entsprechend existieren, ist wahrscheinlich ganz einfach, ist es nicht. Ne?
Also was schön ist, wir sind ja in Fellbach, gehört nicht zu Stuttgart, wobei Stuttgart eine der größten Weinbaugemeinden ist in Deutschland. Aber wir sind noch für uns direkt am Rand und die Weingärtner nach wie vor gelten in Fellbach relativ viel. Also es ist eine gute Kultur da, auch mit der Stadt, mit der Bevölkerung, mit allen, mit den Vereinen, mit allen. Tatsächlich diese Stadtnähe natürlich, wir haben natürlich immer viele Menschen im Weinberg. Ja, und da muss man natürlich drüber nachdenken. Und es ist auch immer ein Naherholungsgebiet. Es ist immer, wir haben immer mit, also wir werden genau beobachtet, was wir machen. Ja, und ich finde es auch spannend. Deswegen, ich träume immer noch davon, dass unser Kabelberg mit den Lagen dran, dass das der erste komplett ökologisch bewirtschaftete Berg ist, sozusagen, also Gebiet ist.
Ja. Aber das muss doch machbar sein. Oder?
Ich denke, dass das nicht mehr lang dauert. Also wir haben jetzt, wir sind ja 3 VDP-Weingüter in Fellbach und all das haben wir jetzt auch umgestellt, also oder stehen dabei. Und das kommt, also das ist keine Frage. Und das ist nicht so einfach manchmal wie im Flachen, aber wir haben ein paar Steillagen. Ja. Aber im Großen und Ganzen.
Sieht schon ganz schön steil aus, so auf den Fotos.
Wir haben teilweise sehr steile Weinberge. Ich habe auch gemeint, vor 3 Jahren mal mit einem kleinen Problem mit einem kleinen Schlepper, der zwar beim Service war, aber da haben sie das so eingestellt, dass es nicht gut ging. Und dann bin ich mal, ist ein gutes Gefühl, kein gutes Gefühl bei 70% Steigung mal in der Gang raus springt bei so einem kleinen Schlepper.
Okay.
Und dann habe ich meinen Fuß ein bisschen zerlegt, aber das war mir der alte Weinberg. Ich weiß auch nicht. Das sind so Sachen, die passieren. Also ein Steilhang ist halt immer gefährlicher. Es ist so. Es ist gefährlicher. Und aber auch da wieder Vorteil. Es gibt immer genug Leute, die dich retten, weil es gibt immer...
Das ist ein Notarzt in der Nähe.
Du bist gefunden.
Es ist nicht so einsam.
Also ich denke, mir geht das immer so, ich fahre ja relativ häufig im Zug nach München. Wenn du dann die Württemberger Weinberge auf dem Weg der Strecke siehst, denkst du immer, boah, erstens sieht das top aus. Ja? Das sind von der Topografie und so weiter, sieht das einfach aus richtig geile Weinlagen. Mhm. Teilweise ganz brutal, sogar mit Terrassen, wie auch immer. Also ja. Wir reden immer alle nur von Mosel. Am Ende sind das wirklich teilweise wirklich Hardcore-Bedingungen. Mhm. Das beeindruckt mich immer wieder.
Ja. Also es gibt spektakuläre Lagen am Neckar entlang. Also wir selber machen so einen knappen Hektar mitten in Stuttgart, Terrassenlagen, die wir öko bewirtschaften. Das ist echt eine Aufgabe. Direkt, wenn man am Hauptbahnhof aussteigt, also wenn du mal in Stuttgart aussteigen würdest, ich hoffe ja, dass es bald wieder Gründe gibt, dass es Gründe gibt, nächstes Jahr auch für Bayern-Fans in Stuttgart auszusteigen und nicht, dass da irgendwelche anderen aussteigen.
Das liegt jetzt an den Stuttgarter.
Ja, das ist jetzt okay. Ein bisschen aktuell. Auf jeden Fall, wenn du im Hauptbahnhof mal rausgehen würdest und nicht nur nach München fahren würdest, dann würdest du sehen, dass da direkt in der Stadt rechts so ein Weinberg hochgeht. Und ist auch eine Aufgabe natürlich mitten in der Stadt. Und wir machen da inzwischen, wir arbeiten auch mit Drohnen und mit einem Teil. Also biodynamische Präparate ist eh kein Thema. Das geht, ja, glaube ich, gut. Aber jetzt,
was ist da so die Luftbelastung und so ein Kram? Hast du da mal
Habe ich tatsächlich damals, also als mir das angeboten wurde, ich habe mich ein paar Jahre lang gewehrt. Ja. Weil ich glaube, hey, wir haben kein Problem. Wir können unsere Trauben ausbauen ohne irgendwie einen Firlefanz. Wir brauchen nichts reinschmeißen, um da irgendwas zu reparieren. Und habe da wirklich ein bisschen Sorge gehabt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Luftbelastung in Stuttgart schon lange nicht mehr so dieses Thema ist, wie es mal war. Und wir hatten von Anfang an, wir haben genauso gearbeitet wie im Remstal und es gibt kein Problem.
Okay. Wir drehen uns jetzt wieder rückwärts, habe ich mir gerade überlegt.
Ja, probieren
wir mal. Wir nehmen jetzt nochmal einen Schluck von dem Rosé, dann werden wir nämlich fast wieder weiß mit dem Glas und können da wieder mit weiß weitermachen. Manchmal muss man da so ein bisschen
kreativ sein. Ist jetzt auch noch praktisch.
Ja, also das ist halt, ich habe halt auch Württemberger Wurzeln und deshalb...
Sparfuchs.
Ja.
Bist du auch ein Sparfuchs?
Ich glaube, da ist manchmal echt gut, dass meine Frau ein bisschen auf mich aufpasst, weil ich bin schon, ich neige zur Großzügigkeit.
Aha, verrückt.
Also nicht so sehr gegenüber mir selber zum Glück, sondern auch gegenüber anderen. Okay. Ich glaube, wir Schwaben sind nicht so päp. Ich meine, manchmal muss man das dann, also ich habe manchmal den Eindruck, ich muss es besonders beweisen, dass ich eben nicht geizig bin. Es macht auch Spaß. Ich glaube, wir sind nicht päp. Also ich mag diese schwäbische... Zum einen Gastfreundschaft ist bei uns extrem, extrem wichtig. Und diese Großzügigkeit, also nicht protzig sein, nicht immer, also im Schwäbischen, es gibt ja genug Menschen im Schwaben, die im Porsche dann irgendwo im Bodensee stehen haben und mit dem Golf dahin fahren angeblich und damit, egal, also das Protzen ist bei uns jedenfalls nicht üblich. Und auch, ich glaube, bei mir, wer vom Weingut denkt, also es gibt auch viele Kollegen, die sagen, wo machst du eigentlich dein Wein? Weil es vorne deutlich, es wird nach hinten größer, nicht andersrum,
okay,
finde ich besser.
Okay, verstehe.
Es ist, ja.
Mein Großvater kommt ja auch aus Württemberg oder kam aus Württemberg und
drum.
Der hat eigentlich immer groß gedacht, war aber für sich selbst sparsam.
Ja.
Also das heißt, das war so schon so irgendwie, aber der hat deshalb nie klein gedacht. Das war ihm, er hat immer die, bei allem, was er gemacht hat, war die Vision da, was passiert danach und nicht irgendwie so,
also nicht verständlich, sondern
ja, und der Mann hat mich in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich auch mitgeprägt. Das war ein richtig cooler Typ.
Ja.
War einer von den ersten Weinsberger Absolventen gewesen. Okay. Und war damals, bevor er nach Rheinhessen kam, hat er auf Schloss Lehrensteinfeld und als Verwalter bei Nyberg gearbeitet.
Wow.
Und dann ist er 1937 als Verwalter zu uns nach Westhofen gekommen. Und nach dem Krieg war er so schlau, dass er zurückkam und meine Oma geheiratet hat.
Das wollte ich gerade fragen. Wie ging das dann weiter? Die Oma geheiratet. Super.
So kam der Name Wittmann nach Westhofen, weil vorher hießen wir Immel.
Ah ja, genau. Und das ist deine Linie Immelwein, die du hast.
Genau.
Okay, verstehe. Haben wir das auch. Wobei in Rheinhessen sind wir ja auch so ein bisschen so nach vorne, ist das ja auch so ein bisschen verschlossener und kleiner und dann öffnen sich diese großen Höfe. Das sieht man ja oft von außen auch nicht so. Ich habe das Gefühl, ist bei uns auch so.
In Rheinhessen hast du so ein bisschen das Problem, dass die Hoftore ganz gern mal geschlossen sind.
Ja, das stimmt.
Und dann kommst du in die Pfalz und dort sind alle Tore offen und alles ist herzlich und kommt herein.
Das stimmt.
Und die Rheinhessen sind so ein bisschen verbohrterer. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass hier halt einfach über Jahrhunderte alle Armeen durchmarschiert sind und man sich so insofern auch ein bisschen zurückzieht und schützt und nicht so mit herzlichem Willkommen unterwegs ist. Keine Ahnung, hier haben sich die Völker zumindest gemischt. was man nachweislich auch an mir sieht. Meine Mutter kommt von der Mosel, okay. Der Großvater aus Württemberg. Und yeah. Ich glaube, das ist, steht auch ein bisschen für rheinhessische Kultur, dass die Völker sich hier durchmischt haben, über Jahrhunderte. Mhm. Und das,
also auch wenn sie versucht haben, es Tor zuzulassen, es hat alles nichts genutzt.
Es kam jemand Hintereingang.
Ja. Zumindest bei den, ja, die Franzosen und so, das ist ja bis heute, ja. Die kamen ja bei uns auch öfters, das war ja immer mal unter den Schweden mal. Also ich glaube, damals wurde schon gesund durchgemischt öfters mal.
Ja.
Hat nicht geschadet.
Jetzt ist, wenn ich das sagen darf, Württemberg immer noch so ein bisschen für mich so in der im Hinschauen eine Weinregion, die so ein bisschen underrated ist, so ein bisschen nicht so im Vordergrund steht bei den deutschen Weinregionen, oder? Ja, kann man das sagen?
Ja, das mit dem underrated sein ist ja eigentlich ganz schick. Da haben uns auch lange Zeit, das war immer, hat man ein bisschen damit, ich sag mal, posiert, sagt man, so schwer, ein bisschen kokettiert. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr so. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns in manchen Bereichen erst noch den ganz großen Ruf erarbeiten müssen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel bei uns vor dem Zweiten Weltkrieg kaum, man wird keine Flasche finden aus Württemberg, die älter ist wie irgendwie 1938 oder so, weil damals wurden eigentlich keine Flaschen gefüllt. Bei uns war Wein ein Grundnahrungsmittel und es wurde in den Fässern, also die Genossenschaften bei uns, die wurden in dem 19. Jahrhundert schon gegründet und zwar ziemlich früh, weil meistens die Pfarrer dieses Elend nicht mehr mit angucken konnten, dass die kleinen Weingärtner gegeneinander ausgespielt wurden. Die wurden dann denen wurde praktisch der Wein vom Hof weggekauft, aber teilweise für sehr wenig Geld. Und die Genossenschaften haben das dann einfach, die haben im Prinzip nur den verkauft. Die haben so eine Art Kartell gemacht. Das war die Idee. Meistens haben es Pfarrer gegründet.
Ja. Ah, okay.
Und die Weine wurden früher in den Häusern, also bei den Wirten unten im Keller oder bei den Bürgerhäusern in Stuttgart, vor allem bei uns dann, wurden die praktisch im Keller ausgebaut, gepflegt.
Also du hast das Fass weggegeben?
Und nein, die haben praktisch teilweise unsere Presse weg, haben sie diese Weine verkauft, die wurden in Fässern transportiert auf Wagen nach Stuttgart oder zum Wirten, wurden dann dort von diesen Weinküfern gepflegt und es gab praktisch keine Flaschenabfüllung. Ich weiß auch nicht von den älteren, also auch von uns in großen Betrieben wie Neiberg, Adelmann und so, wie viele Flaschen die noch von früher haben. Meines Wissens ist das nicht viel.
Okay.
Das ist die Kultur, die es bei uns, die war anders. Wobei es gab schon Zeiten in Württemberg, wo auch viel exportiert wurde. Dadurch, dass die Württemberger Adligen, gerade die Könige oft dann die ganzen Russischen, die sind ja sehr verwandt mit den im russischen Zarenhaus gewesen, da gab es ja unsere berühmte Katharina, also alles russische Zarentöchter, die da geheiratet wurden und da wurde auch der Wein da exportiert. Also es gab relativ viel Verbindungen in Richtung Osten.
Verzeihung, dass ich das jetzt nicht so kredenz habe, ich sehe deinen Blick mal neugierig.
Ja, mal neugierig. Das duftet toll.
Also wir haben 2020er Lemmler, Riesling, großes Gewächs.
Das ist eine ganz wichtige Lage von dir.
Normal kommt das bei mir immer ins große Glas.
Muss ich dann machen wir das doch einfach so.
Die kleinen Gläser. Wir haben in Württemberg, wir haben nicht nur Henkelgläser, wir nehmen meistens.
Wir haben es doch,
das machen wir deshalb, weil danach die Pinos kommen, damit das Glas vorgespült ist.
Es gibt nichts. Kein sauberes Glas.
Ich probiere es. Schon
ein bisschen touchy hier heute mit euch beiden, mein lieber Schwan.
Nachdem ich jetzt weiß, dass der Philipp einen Württemberger Großvater hat, sehe ich ihn mit ganz anderen Augen.
Wie hat sich das jetzt verändert so in deiner Sichtweise?
Ich mochte ihn schon immer. nein, aber der Lemmler ist natürlich unsere Renommierlage nach wie vor, wobei der Lemmler eigentlich eine Kollektion aus lauter Lagen ist, weil das sind zum einen 100 Höhenmeter, es gibt unten viel Gipskäuper, der übrigens mehr freien Kalk normalerweise hat als sogar die normalen so Muschelkalkböden oder so. Das ist also der reine Kalk, hat oft weniger richtig freien Kalk wie die Gipskäuber. Das ist schon sehr spannend. Mhm. Der Lemmler hat aber auch Schiefsandstein ein bisschen. Er hat die ganzen Mergelformationen drüber. Er hat sogar oben Stubensandstein. Mhm. Er hat eine Ausrichtung. Es gibt einen flacheren Teil, das hieß früher Wettstein, der ganz schweren Gipskäuberboden hat. Es gibt ein Eck, hinten im kleines Tälchen hinten rein, oben auf Stubensandstein, was ganz kühl ist.
Und das ist jetzt auch auf Sandstein, oder?
Nein, das ist relativ viel Gipskäuber.
Käuber?
Ja, ja.
Okay,
passt. Also Sandstein, die Weinberge dadurch, dass bei uns diese Höhenlage, also diese Schichten horizontal liegen, ist meistens geht es so in den Sandstein rein oben.
Dann helf mir mal und beschreib mir mal Weintextur von Käuberböden beim Riesling. Damit ich es lerne.
Also wenn so die richtigen Gipskäuberböden, es hat immer eine mehr Würze als Frucht. Und wenn sie nicht überreif sind und zum richtigen Zeitpunkt gerne werden, können sie sehr straight sein. Also wie so vom Kalkboden, finde ich, diese gleiche Struktur. Reduktion kriegt man leicht, wenn man das will. Es ist aber vor allem die Würzigkeit, würde ich sagen. Das ist eine andere Art. Das sind nie, also der Lemmler ist bei uns nie so auf der Frucht und du wirst da selten irgendwie die Pfirsicharomen und sonst was finden.
Und es wird relativ schlank, oder?
Also, gut, da zieht man natürlich drauf ab. In so einem Jahrgang 20.
Schlank, mineralisch, pur, genau. Fast ein bisschen karg.
Das ist ziemlich karg. Es ist ein Stückfass, ein Halbstückfass ausgebaut. Mhm. Alte Fässer natürlich. Sehr straight, glaube ich. Und wir bleiben auch 20 Monate auf der Hefe, weil normalerweise bei unseren Spontangärungen eigentlich immer auch Säureabbau stattfindet. Und da brauchen wir einfach danach viel Zeit, bis das wieder sich alles gefunden hat. In dem Fall ist es so, dass wir auch inzwischen mit dem Lesezeitpunkt nicht wie beim Pinot, sondern noch krasser auch beim Riesling spielen, dass wir einfach einen Teil auch schon relativ früh ernten, was uns oft sehr gut gefällt, was mich sehr überrascht. Also nur einen kleinen Teil, so im Sektzustand sozusagen. Mhm. Und dass wir dann da spielen mit den Cuvées. Ja. Natürlich auch mit Trübungen vor der Gärung und so kann man schon einiges machen.
Ich frage jetzt einfach mal doof. Du hast ja selbst auch relativ viel Erfahrung international, Weinregionen und so weiter. Mhm. Wie ist das Württemberger Klima, sagen wir mal, rund um Fellbach einzustufen, weil natürlich Württemberg auch eine gewisse Diversität hat? Sind wir da schon in einem Bereich, wo wir eher eine fast kontinentale Prägung haben? Oder habt ihr noch den Westeinfluss
spürend? Also wir haben schon noch West, also wir sind ähnlich wie Franken. Ja, also da ist kein ganz großer Unterschied. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen, weil wir sind ja, der Schwarzwald ist so ein bisschen, wenn wir jetzt von Südwesten die Wolken kommen, dann ist der Schwarzwald schon vor uns, immerhin mit Riesengebirge, mit 1400 Höhenmeter oder so. Ja. Also das ist schon ein Effekt, dass es da ein bisschen trockener wird. Wir haben auch im Remstal, es gibt auch in Württemberg eben die zwei großen Unterschiede, dass wir eben das Remstal haben, das im Durchschnitt 100 Meter höher ist, wie das Unterland, was zu Recht so heißt. Also mein Weingut ist auf 300 Meter Fußbodenhöhe und da geht es dann erst los mit Weinberg, während man bei Graf Nalberg zum Beispiel im Schlossberg da schon oben auf dem Plateau steht vom Schlossberg. Das ist sicherlich der Unterschied, aber insgesamt die letzten paar Jahre ist ja die große Herausforderung für uns, dass wir eben gar nicht mehr sagen können, was ist das jetzt eigentlich für Klima, weil in einem Jahr haben wir das Gefühl, die Weine in Südschweden, im nächsten Jahr wie 22, im nächsten Jahr stehen sie in Marokko oder so. Ja? Also das ist ja die neue Herausforderung, dass du es ja gar nicht mehr sagen kannst. Also früher hat man bei uns stehen in Büchern, wir hätten 600, 700 Liter Niederschlag im Jahr. Also das hat so genau schon lange nicht mehr gegeben.
Dieses Jahr, dieses Jahr regnet es doch ganz gut, oder nicht?
Dieses Jahr ist bei uns sehr.
Also ich sag mal, bei uns hat es bisher den Anschein gemacht, als ob es schon ganz gut geregnet hätte. Es hat immer wieder mal ein bisschen geregnet, aber es ist, hey, also wir bereiten uns auf die große Sommertrockenheit vor.
Ja, gut, klar. Ja.
Also es ist so. Ja. Wir haben in Westhofen, in den Weinbergen, gibt es ja solche Brunnenhäuschen, wo tatsächlich Quellen sind, Wasser, das aus dem Boden kommt. Da läuft keine einzige Quelle momentan.
Nein. Und ist das in den letzten Jahren auch schon so oder ist das jetzt?
Es gibt immer wieder mal Jahre zwischendrin, wo dann plötzlich auch wieder Wasser läuft. Aber ich will damit nur sagen, das Defizit aus dem Vorjahr ist noch nicht ganz ausgeglichen.
Okay. Gut, die Tendenz ist klar. Wobei wir hatten dieses Jahr wahnsinnig viel Regen. Also wir haben eher das Thema, dass wir nirgends mehr reinfahren können, dass wir die Drohnen eben jetzt noch mehr einsetzen wollen und auch wirklich die ganze Zeit schon über andere Schlepper nachdenken und leichtere und so. Aber normal sind wir auch eher trocken. Also Rheinhessen ist, glaube ich, schon immer noch eine Nummer trockener wie bei uns, aber es ist tendenziell auch eher kontinental.
Jetzt hatten wir hier Riesling, Trollinger, Lemberger. Was wächst denn eigentlich nicht bei euch auf dem Boden?
Jetzt wächst alles. Nein, also es ist tatsächlich so, dass hier, wir haben ja vom Neckar unten, der irgendwo bei 200 noch mal was Metern ist, bis auf 450 Meter, wo wir im Remstal reden. Und jeder weiß, also 250 Höhenmeter, das ist nicht mehr als nur ein Kittel Unterschied beim Weinbau. Wir haben zusätzlich noch diese verschiedenen Böden, die ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe. Wenn man jetzt noch die Ausrichtung der Weinberge dazu nimmt, dann hat man nämlich eine Vielfalt, die krass ist. Ganz klar war früher das beste Geschäft, zumindest solange ich jetzt dabei war und ein bisschen davor, wo es ging, hat man Trollinger gepflanzt. Das war die ertragreichste Sorte. Aber die.
Und da kommen wir wieder zum Schwab an sich, weil Geschäft ist dann doch schon wichtig.
Ja, das ist bei den Rheinhessen natürlich völlig wurscht.
Nee, in Rheinhessen gibt es das nicht.
Nein.
Ja, ich fand mir das Wort Geschäft schön.
Aber okay, da sprechen wir jetzt über die Trollinger, wo du mich vorhin gerügt hast, die nämlich genauso gemacht sind. Viel in der Menge und leicht verdaulich.
Man kann vielleicht sagen, dass Württemberg um das kurz noch mit dem Trollinger einzuhaken, schon das Problem hat, dass natürlich die guten Lagen von einer, ich sag mal, einfachen Sorte über viele Jahrzehnte besetzt waren. Und alle waren zufrieden. Und das ist ja immer, Zufriedenheit ist natürlich nicht der Ansporn, jetzt irgendwelche neuen spannenden Sachen zu machen. Also es gab einen Markt dafür. Früher konnten die nicht genug produzieren. Das war immer zu wenig. Es ging eigentlich nur darum, wie macht man jetzt den Wein, dass man genug hat. Mhm. Es gab ja auch genug schlechte Jahrgänge, 50er, 60er, 70er Jahre, wo es einfach wenig gab. Aus der Zeit raus, ich glaube auch, es muss auch eine Nachfrage da sein oder eine Anforderung. Mhm. Bis heute, ohne die Engländer, wäre vielleicht Bordeaux nicht da, wo es heute ist, weil die wollten halt gescheiten Wein haben, als sie... oder viele andere Sachen sind vom Markt her entstanden, durch Nachfrage. Bei uns waren, es gibt immer noch die Geschichte von Vincent Klink, unserem einfach wunderbaren Koch und Mensch von der Wienlandshöhe, der damals auch gesagt hat, zum Wenger oder zum Jürgen Elwanger, hey, weißt, ich würde ja so gerne eure Weine einschenken, aber macht doch einfach mal einen gescheiten. Ja? Also das war damals so ein bisschen, und das war schon eine Anforderung, und da kam auch durch die das ist Stuttgart schon ja, das toll gewesen.
Gut, oder?
So als Anforderung, es gab jede Menge Leute, die Geld haben, die Lust haben, für gute Produkte was auszugeben. Mhm. Ja, und das ist dann auf eine Generation jetzt natürlich gestoßen, die besser ausgebildet war und die natürlich auch ehrgeizig war und... da kommt dann halt was zustande. Und wir sind ja auf 20 Kilometern oder 15 Kilometern jetzt so viel, auch junge Weingüter, meine eigenen Lehrlinge machen mir jetzt ja immer so
Druck,
richtig Druck. Ja.
Kenne ich schon.
Ja, eben. und das ist ja auch cool. Ja.
Ja. Du hast aber gesagt, du kannst eigentlich nur mit Leuten arbeiten, die dich fordern. Und nicht immer das machen, was du willst. Habe ich zumindest gelesen.
Ja, ne, das stimmt schon. Also ja. Ich meine, Ja-Sage
um einen rum. Ist ja auch mal ganz schön, wenn einer mal macht, was man will, oder?
Ja, mal, öfters machen sie es ja auch. Aber muss ich manchmal. Es ist das Thema, wenn man nur Ja-Sage um sich hat. Oder ich habe immer ein bisschen Sorge, dass man schläft, dass man was nicht mitkriegt, dass man in seiner Bubble gefangen ist und gar nicht merkt, was um einen rum vorgeht. Und es ist am besten, wenn man gerade die jungen Leute wieder hat. Ja, ich habe auch Lehrlinge gehabt, die wieder zu mir zurückgekommen sind nach Ausbildung und Auslandsaufenthalt, die echt mir Impulse gegeben haben, ja, die ich nicht bekommen hätte. Ich springe viel rum, ich probiere viel und trotzdem waren die Leute wichtig für das Weingut und haben Input gebracht. Und dass man sich einfach immer wieder mal neu erfinden muss, das ist einfach inzwischen wichtig. Früher hat da vielleicht eine neue Generation gereicht, nach 25, 30 Jahren. Heute geht es viel schneller. Man muss einfach merken, es passiert so viel. Ist ja auch spannend. Mhm. Also,
ist es heute nicht fast schwieriger? Also ihr habt jetzt beide renommierte Betriebe, da steht richtig was da, die Presse guckt auf euch, ihr kriegt tolle Preise und so. Ist das schwieriger dann zu sagen, also da so mutig zu sein und zu sagen, ich pack Dicke irgendwie neu an, guck da neu drauf, hinterfrag das? Als früher, weißt du, wenn man so aufbaut.
Ist eine Frage der Ausrichtung. Wenn man bekannt ist dafür, dass man immer wieder mit Innovationen auffällt, dann wird die Erwartungshaltung auch immer sein, wo kommt die nächste. Mhm. Wenn du eher für eine gewisse Thematik oder für eine gewisse klassische Haltung stehst, dann wird man am Ende erwarten, dass du in diesem Bereich auch irgendwo weiter performst. Und ich glaube, uns beiden geht es so als Mitglied der Prädikatsweingüter, dass schon für uns gewisse klassische Elemente auch so Banden sind, zwischen denen wir uns bewegen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass zwischen diesen Banden auch genug Spielraum ist, um kreativ zu sein, um auch mal ein bisschen quer zu gehen, ein bisschen schräg zu sein. Und das ist wichtig.
Sonst rostet man auch ein, oder?
Und man muss auch als Mitglied im Verein der Prädikatsweingüter, das sind rund 200 Weingüter in Deutschland, bereit dazu sein, zu hinterfragen, ob das alles noch richtig ist, was wir da machen, oder ob man vielleicht auch mal provokant in diesem Verband anecken muss und sagen, hey, wir müssten vielleicht mehr in diese Richtung gucken. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese freigeistige Haltung nicht verliert bei dem, was man macht. Und es ist, glaube ich, in Betrieben wie bei uns beiden einfacher, auch diese Freiheit zu leben, als jetzt in so einem wirklich alteingesessenen Schlossgut oder sonstigen Betrieb, wo letztendlich die Bewegungen langsamer vonstatten gehen, die Entwicklungen langsamer vonstatten gehen und die Traditionen manchmal vielleicht auch erdrückend sein kann. Mhm. Und, ich glaube, das haben wir beiden nicht. Also
nee, ich meine, die Disruptions, das meine ich, ich sehe die Disruptions, das ist mein Lieblingsenglisches Wort hier von mir, wir sind eigentlich auf dem Weg zu den Klassikern. Mehr, also ich sehe meinen Betrieb, also eigentlich suche ich nach den Klassikern und das ging bei uns über den Weg, auch der Trollinger, das ist eigentlich ein Klassiker, so hat den mein Vater gemacht. Mhm. Ja? Und das ist eine gute Art, Trollinger zu machen, deswegen war der vielleicht früher auch so erfolgreich, weil man braucht da nicht groß drüber reden eigentlich, das wird halt getrunken. Mhm. Und genauso, wir suchen eigentlich gerade die Klassiker, wir suchen eigentlich über die Disruptions den besten Weg, Klassiker zu machen. Mhm. Weil was gibt's Tolleres, als wenn du einfach für eine Marke stehst und für einen Ausdruck von deinem Gebiet? Zwar ändert sich immer alles und trotzdem, die großen Klassiker sind die letzten 150 Jahre geblieben, so wie ich das sehe.
Aber
auch Rheinhessen oder sonst wo, oder in Pfalz.
Ja? Nur durch den Mut zum Wandel bleibt Tradition
identisch.
Genau. Das ist, ja, du musst immer wieder neu adaptieren und immer wieder schauen, wo die Reise hingeht. Und mir geht es zum Beispiel so, für mich war das eines der größten Ziele, mit dem Weingut einfach auch zu den Klassikern stilistisch in Deutschland gezählt zu werden.
Mhm. Das
und
schon
dann kam irgendwann der Punkt, dass ich so, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht spießig und langweilig werde. Ja? Ja. Das ist also irgendwo, die Welt muss auch bunt bleiben. Mhm. Klassik ist was Großartiges, was sehr Wertzuschätzendes, aber es neigt manchmal auch dazu,
es darf nicht verstaubt werden.
Spießig und altbacken zu sein. Und, und da muss man, glaube ich, aufpassen.
Ja. Wobei ich glaube, bei den ganz großen Klassikern, ich will jetzt wirklich nicht, trotz deines schwäbischen Opas, nicht zu sehr, nicht zu sehr loben. Aber es ist schon, wenn man Klassiker denkt, die verändern sich auch natürlich. Aber es ist natürlich genial, wenn man ein paar Sachen hat, Benchmarks, die zuverlässig das bringen. Und auch wenn man immer ein bisschen nachjustieren muss, aber alle wissen, was sie bekommen. Das ist großartig.
Ja.
Oh Gott. Oh,
Klassiker, Moorstein.
Sehr schön.
Moorstein großes Gewächs 2017. Wir nehmen auch das große Glas. Ich wäre freiwillig in dem geblieben, aber.
Nein, das wollen wir ja jetzt
also,
nicht.
Wenn der Lämmler das hat, dann kann das der Moorstein auch.
Ich habe nur die Gläser da rein.
Nein, ich mag das durchaus auch, um Gottes Willen. Aber ich bin auch mit dem
Universal-Fan. Und es ja auch kein schlechtes Gefühl geben.
Nein, es geht nicht so schnell.
So, und 17 kommt jetzt so langsam wieder. Mhm. Die waren sehr verschlossen, die hatten so ein bisschen diese schwierige Phase, mit der ich so oft schon gesprochen habe. Und das ist jetzt was jetzt so langsam geht der Blumenstrauß auf. So langsam zeigen sich die weißen Aromen, die Gelbfrüchtigkeit kommt wieder schön hervor und vor allem kommt jetzt Druck am Gaumen, Mineralität, Saftigkeit. Das ist jetzt ganz interessant im Vergleich. Natürlich haben wir jetzt verschiedene Jahrgänge, aber der Lämmler ist puristischer, karger, linearer und kommt letztendlich auch mit einer andersartigen mineralischen Textur am Gaumen daher. Der Moorstein kommt ein Stück weit fülliger, ein bisschen cremiger, aber dann am Gaumen doch genauso kantig daher. Ne? Ja, und das ist ganz interessant zu sehen.
Obwohl das ja auch sehr kalkreicher Boden ist, Moorstein.
Das ist sehr kalkreich, ja
klar. Das Lustige ist, ich würde hier jetzt mal unseren Götzenberg eher im Vergleich sehen. Wenn man das jetzt direkt vergleichen möchte, dann ist bei uns der Götzenberg, der ein bisschen mehr Schiefsandstein hat, würde hier besser dazu passen mit seinem Schmelz. Müssen wir mal einen 17er schicken. Aber spannend. Ich meine, 17 gibt so viele Jahrgänge, die unterschätzt sind. Also ich habe mich auch immer gewundert, wie schnell manchmal Leute mit Jahrgangsbeurteilungen fertig sind. Mhm. Und ich finde 14, 13 auch, die kühlen Jahrgänge 17, ist auch, die machen uns so viel Freude. Ja? Also mir macht es auch im roten Bereich.
Mhm. Ja, am Ende ist es ja so, eine Meinung zum Jahrgang kannst du ja erst ein paar Jahre später wirklich haben. Ja, das ist, da sind zwar viele Weine schon getrunken, aber es entwickelt sich über die Zeit und es ist einfach immer wieder wunderschön zu sehen, dass Weinberge manchmal auch unabhängig von Jahrgängen einfach performen.
Frisch der auch ist.
17,
ja.
Das
ja, toll.
Da haben wir sehr viel Kohlensäure reingebracht. Nein.
Ich darf nichts Nettes zu Philipp sagen. Philipp ist nicht
nett. Komm, wir machen mal einen Stoß. Denise, ich freue mich wirklich auch, dass er so was hat.
Also, der wirkt auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie reifer oder als der 20er. Und das ist eigentlich, muss aber auch das Ziel sein bei großen Weißmann, das sind nach 4-5 Jahren immer noch. Und es ist halt.
Aber das ist, ich finde, das darf man schon mal hervorheben. Auch wenn du mit Komplimenten nicht gut umgehen kannst.
Echt nicht.
Aber das hat man ja jetzt auch nicht so oft, auch wenn man Großes trinkt, dass es noch so elegant und frisch ist nach der Zeit. Also, sag ich jetzt einfach mal.
Ist mir immer ein Anliegen. Wenn wir über Reifepotenziale sprechen, dann ist doch die größte Enttäuschung, wenn du eine Flasche aufmachst, dass deine mehr frisch ist.
Ja.
Und deshalb ist es so einer der ersten Kriterienpunkte, wenn ein Wein was kann, dann muss er auch in die Reife gehen können.
Ach, der macht mir jetzt richtig Spaß, der ist geil.
Ja, komm, ich denke, man
schmeckt ja, das ist auch schon.
Komm, gib mir einen Schluck. Ich habe so wenig 17 Moorstein daheim.
Ich auch, ich habe gar nichts 17 Moorstein zu Hause.
Ich könnte jetzt jammern, kann sagen, ich habe auch nicht mehr viel.
Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass auch in der Breite, wo Wein getrunken wird und wenn man es im Supermarkt kauft, das kommt ja dann wahrscheinlich eher von den Genossenschaften oder von den Kellereien im Zweifel, oder? Dann ist es doch besser, es kommt aus Deutschland, als es kommt von irgendwo sonst.
Also generell geht es mir jetzt nicht so, dass ich sage, in Deutschland muss nur deutscher Wein getrunken werden. Ich finde es eigentlich schön, dass wir diese Weltoffenheit haben und dass man hier wirklich auch alles kaufen kann. Finde ich gut. Ich finde es aber auch gut, wenn man ein bisschen regional unterwegs ist. Und regional kann auch bedeuten, dass ich in Hamburg deutschen Wein trinke. Was die im Übrigen auch tun mittlerweile, muss man ganz klar sagen. Und es ist natürlich so, dass wir die letzten 15 Jahre insgesamt eine tolle Entwicklung genommen haben mit dem deutschen Wein, auch gerade im Inland. Aber ohne den Export wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. Der deutsche Markt hat uns angeschoben, hat die Winzer motiviert, sich zu entwickeln. Und der Export gibt uns heute Möglichkeiten, wirklich auch noch weiter nach oben zu kommen. Also das, was wir international erleben, das ist schon großartig. Also international passiert unheimlich viel und es ist so schön zu sehen, welche Länder plötzlich anfragen nach den Weinen, wo man fragt, okay, wie kommen die jetzt bitte auf die Idee, warum wollen die jetzt unseren Wein haben? Das ist Wahnsinn. Und by the way, auch eine Anfrage, die mich jetzt sehr gefreut hat oder tatsächlich schon jetzt auch dann eine erste Bestellung. Wir haben jetzt wieder, nachdem der Krieg jetzt schon eine ganze Zeit lang läuft, einen neuen Importeur in der Ukraine.
Verrückt.
Und die fragen nach den besten Weinen und wollen so schnell wie möglich geliefert bekommen. Dort geht's Leben weiter. Dort trinkt man vielleicht ein bisschen schneller, lebt man ein bisschen spontaner.
Ja.
Und da ist Wein auch immer vielleicht nicht ganz unwichtig. Aber auch da ist es so, dass das Thema deutscher Wein dann auf der Karte steht. Ja?
Cool.
Und das ist sehr, sehr schön. Andere lustige Anfragen momentan ist mein Mitarbeiter Leo mit Indonesien in intensiven Gesprächen. Jetzt. Das ist nicht ganz so einfach, das ist ja ein muslimisches Land.
Ja.
Dennoch wollen sie Wein. However, also da gibt es schon auch wilde Stories. Du kennst das sicherlich genauso. Also
Indonesien noch nicht, aber sonst auch so viele erstaunliche Sachen. Wir waren jetzt erst in Südkorea vor ein paar Wochen und das war sehr spannend, sehr aufregend. Da entwickelt sich auch für uns echt eine spannende Geschichte. Und gerade die jungen Sommies und so, das passt halt auch
super
zum Essen
Küche,
überall.
Gell?
Es ist einfach die deutsche Kultur, so ein bisschen auch vom Wein her, die finden das alle, da gibt es einfach eine Generation, die das super spannend finden.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesen, also für die Zukunft ein Riesenthema für uns. Das,
ja.
Und das wird kommen, also da bin ich mir sicher, dass es spannend wird. Also das ist ja schon spannend.
Schon mal vorreservieren für die nächsten Jahre, sonst kriegen wir nichts mehr. So läuft das hier.
Wenn die in Südkorea den Trollinger leer trinken,
dann
gucken wir in die Röhre.
Genau, in die Röhre.
Lustigerweise, tatsächlich, Trollinger haben wir wirklich, dass dieser Typ Trollinger gut funktioniert, haben wir echt in New York gelernt und nicht in Stuttgart. In Stuttgart hat jeder gesagt, was willst du mit dem trübe Zeug da?
Ja, das ist,
Wasser ohne Schwefel,
ja,
das geht doch nicht.
Aufland, ja.
Es ist so ein bisschen, ja, man kommt mit dem Prophet im eigenen Land und so, das stimmt
ja,
schon. Das
ja.
hilft unwahrscheinlich. Die Leute brauchen auch immer eine Versicherung, weil gerade beim Wein ist es ja nicht einfach. Also es ist, viele Leute sind, Menschen sind unsicher, wenn sie was probieren. Ist jetzt, wie muss ich es denn jetzt finden? Es ist halt leider so, viele suchen Orientierung. Und wenn du dann als Weingut irgendwo, wenn die merken, hey, der ist in New York in einem coolen, guten Restaurant oder sie finden, reisen nach Las Vegas und sehen unseren Evo Rosé da irgendwo in einem coolen Laden rumstehen. Das ist so wahnsinnig wichtig gewesen, gerade vor 10, 15 Jahren. Das hat so viel gebracht. Es war cool, war nötig, war auch nötig. Aber inzwischen, Deutschland ist ja auch groß genug. Allein, ich sag nur, wenn man allein in Deutschland...
Ich weiß mal, schon, dass ihr auch die deutschen Kunden mögt.
Aber allein in Deutschland mal den guten Württemberger Wein halbwegs ordentlich zu verteilen, dann hätten wir auch schon nichts mehr. Es gibt ja immer noch weiße Flecken, wo es unsere Weine überhaupt nicht
eigentlich
gibt.
Eigentlich habt ihr eh viel zu wenig, wenn man es mal so sieht.
Was so ein Thema ist, mit dem ich mich momentan immer wieder mal beschäftige, dieser viele Export, so schön er ist, CO2-Fußabdruck, diese ganzen Lieferketten, dann auch die Bespielung der Märkte. Das heißt, du sitzt dann auch mal in dem Flieger. Da muss man sich auch Gedanken drüber machen, wobei ich persönlich die Haltung habe, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir unser Klima retten müssen, was wir zweifelsohne müssen, am Ende wieder nur zum Regionalen zurückkommen und das, was eigentlich so wunderschön ist, dass die ganze Welt kundenoffen ist, völlig verlieren. Also das kann auch nicht
wenn wir das verlieren,
das heißt, wir müssen so schlau sein, dass es möglich ist, beides zu haben. Und ja. Da muss man, es ist nur wichtig, man muss das im Hinterkopf haben. Man darf nicht da blind durch die Gegend rennen und sich über alles freuen, was man international macht. Und man darf auch nicht, oder man sollte vielleicht nicht sofort immer in den Flieger springen, wenn irgendeiner ruft, kann ich mein Menü mit dir machen. Also so ein bisschen berücksichtigen sollte man das schon und schlau drüber nachdenken. Und interessanterweise ist es auch so, dass die Warenflüsse über das Schiff, über die Ozeane teilweise gar nicht so ganz dramatisch sind. Mhm. Der Knackpunkt ist halt bei unserem Wein, ist, dass die Flaschen halt mit ihrem Gewicht da ein bisschen reinhauen. Ne? Und deshalb momentan sind wir auf dem Weg, schon ein bisschen auch mit leichteren Flaschen zu arbeiten. Mhm. Also auch die große Gewächsflasche wird dieses Jahr rund 200 Gramm leichter in der Gesamtproduktion. Also wir haben das Thema voll auf dem Schirm. Aber wir können auch irgendwie ein Stück weit auch nur Step by Step gehen.
Und ich glaube, die Globalisierung zurückzudrehen, würde, glaube kein...
glaub, das Turbo, und das macht auch Engstirn nicht, das wollen wir alle nicht.
Die Lösung. Aber sinnvoll, genau, schlau.
Schlau und sinnvoll,
Wir merken auch, dass die Zeit ausgeht. Also wenn ich sehe jetzt die Nachfragen, wenn wir da überall hingehen würden, wo wir angefragt werden, wir müssen ja auch auf uns achten und die Familien, das ist das nächste Thema. Wir sind ja alles dann doch irgendwie bäuerliche Betriebe noch, was ich auch extrem sexy finde, dass wir eben, oder spannend finde, dass wir das immer noch so machen können. Wir haben gute Mitarbeiter, aber trotzdem ist irgendwie ein bäuerlicher Betrieb noch. Dass wir eben nicht auf jede Fete rennen und nicht jede Küchenparty mehr machen können. Und das inzwischen verstehen es auch die.
Ja, ich frage jetzt mal so was ganz Blödes. Gäbe es denn irgendeine Alternative zu einer Glasflasche? Eine sinnvolle?
Also für Basiskonsumwein sicherlich. Ja. Aber was wir erzeugen...
Ich meine jetzt wirklich im High-Segment.
Im Moment nicht. Nee. Was wir erzeugen, ist gemacht, um über Jahre, gegebenenfalls Jahrzehnte zu reifen, lebendig zu sein, ein Kulturgut zu sein, was auch für seine Zeit steht. Und das ist nicht in einem anderen Gefäß sinnvoll zu verschließen, das weniger Stress macht in Sachen CO2-Abdruck. Also ist die Glasflasche nach wie vor State of the Art und es macht auch keinen Sinn, das dünnste Glas der Welt zu produzieren, damit man sowas aufbaut, weil so eine Flasche muss auch ganz bleiben und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Insofern wird teurer Wein auch in Glasflaschen bleiben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, das ist das beste Gefäß, was wir dafür haben. Und hochwertige Weine, die als Kulturgut wahrgenommen werden, dürfen auch genau diese Nische besetzen. Das muss auch nicht die leichteste Flasche der Welt sein. Es muss da, wo Volumen unterwegs sind, da, wo Konsum in großen Mengen stattfindet, kurzfristiger Konsum, da braucht es Lösungen. Mhm. Ja? Und da wird es auch welche geben. So, aber jetzt reden wir mal über die schönen Dinge der Welt, nämlich über einen Lemmler Lemberger aus dem Jahr 2020, aus dem berühmten Weingut Schneidmann.
Alliteration. Allein schon die Lage von der Rebsortation. Allein schon die Lage von der Rebsorte zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Lemmler Lemberg.
Also Lemmler, die Lage. Dass du das aussprechen kannst, mach das mal ganz schnell, dreimal hintereinander.
Wenn du dann schon so ein paar Trollinger drin hast, dann wird es schwierig.
Lemmler Lemberg.
Das können wir gleich nachher mal ausprobieren, wie lange ihr das noch könnt. An mir soll es
nicht. Das ist eigentlich sogar, wenn du besoffen bist, leichter Trollinger zu sagen wie
Lemberger.
Also bei uns immer fies ist, ich bin natürlich ein Fan vom schwäbischen Dialekt. Das Einzige, was mir in unserem Dialekt nicht so gefällt, ist, dass wir eigentlich kein stimmhaftes S sprechen können. Nee. Also ein Riesling ist bei uns halt immer ein Riesling. Also es gibt kein stimmhaftes S im Schwäbischen. Also, obwohl so viele Franzosen bei uns waren. Aber beim Lemberger ist das ja kein Problem.
Du kommst ja eigentlich quasi aus Österreich.
Irgendwie. Oh, ja, gut. Also, ja, es gibt natürlich viele. Wir decken da einiges auf. Nein, also es gibt die Geschichte, dass eben schon im 12. Jahrhundert wohl einige Familien aus der Südoststeiermark oder ziemlich viele sogar, dass da so eine Art kleine Völkerwanderung stattfand. Kommune. Man sieht es an den Namen. Rieger zum Beispiel, Schneidmann, das sind Namen, die kommen da aus der Ecke ursprünglich raus. Das war damals bei uns Pest und so, hat wohl die Gegend leer geräumt. Dann haben die Grafen, keine Ahnung, eine E-Mail geschickt, schickt uns mal ein paar Leute. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Okay. Und mir hat die Geschichte am besten gefallen.
Das war jetzt wirklich Käse, damals war das Fax noch irgendwie.
Ah, stimmt, Fax. Ja, ich kann es vergessen.
Ich dachte Telegramm, aber hey.
Nein, aber auf jeden Fall, mir gefällt die Geschichte. Es gibt natürlich viele Theorien. Ich glaube, wir können es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Wir wissen so viel nicht aus der Zeit. Aber es war da und die Namen deuten darauf hin, dass da wirklich aus der Gegend bei uns welche kamen.
Steiermark.
Und mir hat die Geschichte am besten gefallen, seit ich doch, wir haben jetzt heute keinen dabei, weil aus meinem Bauchladen konnte ich ja heute nicht alles mitnehmen. Aber nachdem ich doch ziemlich früh angefangen habe mit Sauvignon Blanc und dann hat man natürlich das mit der Steiermark, die Connection, fand ich auch die Story spannend. Ich habe mir dann auch die Story gesucht, die mir am besten gefallen hat. Wir wissen es nicht, also es gibt keine hundertprozentigen Sachen, aber es deutet viel darauf hin, dass meine Vorfahren vor 800 Jahren aus der Steiermark eingewandert sind.
Also hätte er zuerst den Cabernet Franc gemacht, wären die Vorfahren aus dem Bordeaux gekommen.
Wahrscheinlich von der Loire.
Oder von der Loire, okay.
Aber er hat natürlich auch Wurzeln im Burgund. Ne?
Ja, also so na klar.
Ja gut, aber immer. Der Philipp muss ja jetzt mit seinen Wurzeln aus Württemberg. Wir wissen ja, was er zunächst pflanzen muss.
Okay, Trollinger. Trollinger auf Moorstein, das wäre doch was.
Das wäre dem zu
trocken. Also lustigerweise, nein, lustigerweise, mein Großvater hat ja dann die Geschicke unseres Weinguts geleitet und ist nicht in die Versuchung geraten, irgendwelche Württemberger Rebsorten zu pflanzen. Ach, also es gab bei uns nie einen Stock Trollinger oder Lemberger oder sonst was.
Das hat er
sich zurückhalten
müssen. Wobei ihr wisst schon, dass Riesling immer noch die meisten gebaute Sorte ist in Württemberg. Das wissen viele nicht. Riesling ist sehr wichtig in Württemberg. Nur ab so.
Angekommen ist. Noch ganz still.
Und gerade das Remstal, wisst ihr auch.
Ja, im Remstal natürlich gibt es viele gute Rieslinge, ja, okay.
Also Lemmler-Lemberger, das ist jetzt ein also ich habe ja gesagt, Trollinger war für mich genauso wie Lemberger. Eine Sorten, die ich sage, hey, gerade Lemberger, ich habe gesagt, überlass mal den Österreichern, die können das besser. Das war so ein bisschen meine Grundeinstellung. Wir machen es, weil es Tradition ist. Und dann Ende Nuller Jahre, auf einmal gab es ein paar spannende Lemberger, auch von mir selber. Wir haben uns schon bemüht, also ich hatte nicht viel Fläche, wir haben uns angestrengt und versucht, was man so machen kann. Und auf einmal ist da die Qualität gestiegen, war auf einmal spannend. Und jetzt haben wir natürlich gesagt,
aus heiterem Himmel,
wir wollen ja nichts nachmachen. Ich weiß nicht, ob es Klimaveränderung, dass die Reben älter geworden sind. Ich weiß es nicht, ob die Wenger sich mehr damit beschäftigt haben.
Andere, das ist wahrscheinlich alles zusammen. Also
alles zusammen.
Klima mit Sicherheit.
Ich sage immer, das Auto wurde ja an vielen Stellen.
Das Know-how. Ja. Wahrscheinlich auch die Reben noch dazu. Ja, ja. Also früher hat man früher gerodet, weil man die Erträge im Blick hatte.
Vor allem natürlich das Wichtigste hier, das Wollen.
Ja.
Überhaupt mal das zu wollen. Das
die Definition, wo will ich da hin und was mache ich da draußen?
Wenn man was will, dann wird es ja auch oft, geht es auch in die richtige Richtung. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Blut geleckt und habe versucht. Und jetzt geht es darum, natürlich die Österreicher, die ich sehr mag, die Kollegen auch in die Weine, dass man da natürlich nicht auch beim Burgund, man hat natürlich beim Spätburgund immer Burgund im Kopf, das ist ganz normal. Und zu sagen, okay, wir haben aber trotzdem unsere eigene Geschichte. Wir sind nicht Burgund, wir sind Württemberg und genauso beim Lemberger auch. Frische Pinotige, ich bin halt ein Pinot-Typ. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel seit 2014 beim Lemberger mit ganzen Trauben. Das hätten wir vorher nicht vorstellen können, dass noch 100% ganze Trauben
haben. Wie stehst du dazu, wenn Kollegen in Württemberg ganz Blaufränkisch drauf schreiben würden?
Ist mir völlig wurscht. Also ich bin da komplett easy frei. Weil was ich immer glaube, auch Klassifikationen ist sehr wichtig, dass man das Regelwerk gibt und ein bisschen ein paar Sachen vorstellt. Ich bin sehr liberal und ich finde immer und bin auch überzeugt beim Wein, wenn man sieht, die ganzen Klassifikationen, die es gibt, die sind entweder über sehr lange Zeit entstanden oder wurden, wie bei Bordeaux, einfach vom Marktwert her gemacht. Und ich finde es auch nach wie vor das Wichtigste. Den Wert von dem Wein, der kommt natürlich auch daher, was die Leute dafür bezahlen wollen. Und so sind viele Klassifikationen entstanden. Wenn jemand Blaufränkisch draufschreibt, habe ich echt keinen Schmerz damit, weil es ist seine Entscheidung. Es ist offiziell erlaubt nach Gesetz. Ich glaube,
du willst aber selbst schnell auf die Idee kommen.
Bei mir ist jetzt gerade so, ich habe damals mir überlegt, ob man bei Basiswein, was so wieder Gemeinheit gewesen wäre, nur bei Basiswein, aber zu sagen, hey, es heißt bei uns halt schon immer Lemberger und wir müssen es eigentlich schaffen, auch wenn es natürlich ein zäher Weg ist, weil es ist immer erklärungsbedürftig. Letztes Jahr, ich war in England, für mich der schwierigste Markt, wir haben viel Erfolg im Ausland, aber Großbritannien ist immer noch ein bisschen zäh, war keine Ahnung warum genau, aber da war ich und auf Tour, habe nur Riesling gezeigt und Lemberger, um einfach auch das Profil mal zu stellen. Und die Leute waren echt begeistert vom Lemberger, auch Händler und gesagt, ja klar. Und das haben sie bestellt bei mir, Spätburgunder.
Achso, Spätburgunder.
Ja, wie immer Spätburgunder. Das dauert einfach. Ja, aber es wäre auch nicht besser gewesen, wenn ich Blaufränkisch drauf geschrieben hätte. Jetzt sind wir mal ehrlich. Nee. Ich bin dafür, dass das der Markt ein bisschen entscheidet. Aber so stark ist ja Blaufränkisch dann weltweit vergleichen, ja,
dann auch wieder nicht. Das ist jetzt die Frage, wie ist deine Wahrnehmung?
So lange gibt es das Blaufränkisch Wunder auch nicht. Vor 30 Jahren, wer hat denn da über Blaufränkisch aus Österreich gesprochen? Das dauert ja alles.
Gibt es das Blaufränkisch Wunder?
Ich glaube, es ist eine komplizierte Rebsorte und die Mengen sind natürlich überschaubar. Das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt Betriebe, die geniale Sachen machen. Aber es ist ja nicht skalierbar in dem Sinn. Also muss es aber auch nicht sein. Ich glaube, wenn wir da eine Marke schaffen, eine Stilistik, und die Leute müssen natürlich mögen und es muss wiedererkennbar sein, dann ist eine Nische. Also es ist hier eine Nische. Aber ich finde es sehr, sehr spannend.
Es kann großartig
sein. Es ist sehr spannend.
Es gibt großartige Weine, der Rebsorte Lemberger Schrägstrich.
Ist auch sehr jung.
Ich habe vor kurzem einen 2009er Moritz aus dem Burgenland von Roland Willisch getrunken. Ja. Neckenmarkt.
Wahnsinnig einer der absoluten
Wahnsinn. Also jetzt auch mit der Zeit, nach 15 Jahren, nach 14 Jahren.
Wenn ich hätte, ich habe 2009, also 2009 war ein Hammer, Limberger auch.
Großer Wein wohl, der mich wirklich berührt hat. Mhm. Wo ich habe, boah, die Tiefgründigkeit. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir meistens, weil wir ja, wenn wir unterwegs sind und mit Kollegen präsentieren, sind die jungen Jahrgänge im Ausschank und so. Das heißt also, du musst erstmal dann auch privat auf die Idee kommen, dass du halt dir die Dinge gereift aufmachst, um einfach dann zu verstehen, was kann die Sorte wirklich. Ne?
Und hier haben wir jetzt ein Beispiel, der hat zum Beispiel, er hat 12 Jahre Alkohol.
Das
ist
22
auch aktuell.
Ganz frisch, okay.
Ja gut, ich habe jetzt mich entschieden, die Adventssachen zu bringen, mal mitzunehmen. Das ist ganz schlank, ganz elegant. Das ist ganz traubengern.
Ganz toll.
Wir nehmen kein neues Holz mehr für den Lemberger, weil wir gemerkt haben, ist auch so lustig, man hat dann die 40, 50 tollen Fässer, die man hat. Wo probiert man blind? Da ist neues Holz dabei, verschiedene Belegungen, verschiedene Ausbaustile. Und es kommt über die Jahre immer dabei raus, dass das neue Holz uns nicht gefällt, dass es dem Lemberger nicht steht, dass es bremst. Und trotzdem hat man immer wieder mal von den Top-Partien immer ein paar neue Fässer befüllt. Das ärgert mich an mir selber, dass wir manchmal zu lange brauchen. So, hey, dann lass uns doch auch die Ergebnisse nutzen. Mhm. Und seit ein paar Jahren machen wir jetzt tatsächlich kein neues Holz mehr und er braucht es nicht. Im Gegensatz zum Spätburgunder, wo ich immer noch Freude habe im neuen Holz. Was ich natürlich will, ist immer, dass wenn ein Sommelier in Amerika, der meinen Wein so ein bisschen kennt oder schon mal probiert hat, wenn er den blind kriegt, dass er sagt, okay, deutscher Wein, klar, Württemberg, Remstal, wahrscheinlich Schneidmann. Ja, das muss natürlich das Ziel sein. Das ist ein wichtiges Ziel. Ja, und da arbeiten wir.
Ich wünschte, das würde mir mal gelingen, das irgendwann mal so zu schmecken. Das liegt nicht an deinem Wein, sondern an meinem Gaumen.
Ja, wir machen ja immer zusammen, wir essen ja zusammen und dann machen wir eine Flasche, also im Team, und dann machen wir eigentlich immer blind die Flaschen auf. Und es gibt auch mir und meinen anderen Führungsleuten immer wieder mal die Gelegenheit, uns ordentlich zu blamieren, wenn wir irgendwas nicht erkennen. Das ist nicht so einfach.
Ist er jetzt elegant wie ein Pinot, aber würziger? Also
warum fragst du mich das jetzt?
Ich merke, weil ich immer falsch beschreibe.
Nein, ich merke, dass deine Beschreibung ziemlich präzise nachvollziehbar ist. Aber es ist deine Beschreibung, nicht meine.
Ja, aber ich verhaue mich ja oft.
Nee, ist gut.
Aber es schmeckt mir sehr gut. Das möchte ich eigentlich damit sagen.
Aber ich kann total nachvollziehen, wie du es beschrieben hast.
Es ist nur die Frage natürlich, wie leicht und wie zart darf ein großer Rotwein sein, wenn er groß sein will. Und jetzt müsste halt die Weine, dieser Typ Wein muss beweisen, dass er alt werden kann. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und wir haben ein paar Jahrgänge, wo wir so ein bisschen jetzt nach 4, 5 Jahren schon zeigen können, dass es ziemlich gut funktioniert. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Okay.
So, dann tun wir doch mal aus einem kleinen Spaß heraus, habe ich mir natürlich erlaubt, einen
Klaus. Natürlich.
Das hat mich gleich gefreut, aber natürlich aus dem Geilen. Also
ist
bei
das
uns?
Denn dann, darf ich das mal so jetzt fragen, so unter uns, hört ja keiner zu. Warum sagen jetzt die Österreicher, Blaufränkisch ist immer viel besser als jetzt das, was jetzt ihr macht?
Nee, doch so gar nicht. Die sagen doch nur, dass sie richtig guten Blaufränkisch machen. Die sagen nicht, dass sie besser sind.
Die meinen das vielleicht, aber sie würden es nicht so sagen.
Aber einen Lemberger würden die immer mit schiefen Augen anschauen und einen Blaufränkisch eher nicht, oder nein?
Also ich weiß, Südtirol zum Beispiel mit Trollinger, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das war wirklich so, dass Südtirol bei Trollinger relativ weit vorne war. Und inzwischen haben die, glaube ich, ziemlich viel Respekt, weil auch Klimaveränderung, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es da Vorteile für uns gibt. Beim Lemberger ist so, dass die, glaube ich, schon mit Respekt auf uns schauen. Respekt ist ganz wichtig. Also bei uns Wengerdon, ich glaube, es gibt echt keinen, der großkotzig wird, weil die Natur...
Das ist der Grund, warum das da draufsteht.
Ja,
auch die Burgenländer haben Respekt, weil da steht Respekt drauf.
Ja, ich bin ja ganz stolz. Gell. Ich bin wirklich stolz, weil die Truppe so cool ist, die habe ich schon lange gesehen und ich habe dann mal so ein bisschen vorsichtig gefragt, ob die mich...
Ihr Respekt.
Jetzt musst du doch mal sehen, was ich für ein verrückter Brückenbauer bin. Ich bringe einen Plaufränkisch mit, der faktisch die gleiche Rebsorte wie der Lemberger ist. Und dann auch noch von einem Winzerkollegen, der Respekt-Mitglied ist und der Rainer das jüngste Mitglied dieser Truppe ist.
Ich überschlag.
Jetzt bist du verlobt. Jetzt bist du jetzt musst du das mal journalistisch aufarbeiten.
So viele.
Ich weiß gar nicht, was ich noch zu sagen soll, Philipp. Gut gemacht.
Ja, vor allem gute Wein. Ich meine, der hat jetzt übrigens auch 16, aber das ist nicht mehr so ein junger Hupfer da.
Vor allem hat er seinen Keller geplündert und das rechne ich ihm immer hoch an, weil er steht dann in seinem Privatkeller und wägt dann ab.
Ich habe mit dem Rainer letzte Woche. Ich habe mit dem Rainer letzte Woche Kontakt und der. Ich entscheide dann immer spontan, was ich mitbringe. Ja? Und das ist tatsächlich so eine Stunde, bevor ich aufbreche, gehe ich da runter.
Also ich habe ihm nur geschrieben, habe gefragt, was er außer der Trolling Vertikale sonst noch alles probieren will. falls er sonst noch was probieren.
Aber er hat halt auch alles in seinem Privatkeller, zu jedem Thema.
Ja. Das ist auch wichtig. Ich meine, es ist auch ein großer Unterschied, wo ich manchmal ein bisschen neidisch bin. Oder nicht neidisch. Ich bin eigentlich ein sehr unneidischer Mensch, aber die nächste Generation, wenn ich sehe, so ein toller Kollege Julian Huber, als der mit seinem Vater früher in den Keller gegangen ist, dann hatte der natürlich, da konnte er die großen Burgunder probieren mit seinem Vater. Mhm. Bei mir war es natürlich noch so, dass wenn ich mit meinem Vater in den Keller gegangen bin, dann war das höchste Gefühl, der war halt Trollinger Kabinett, halb trocken. Ja, es ist leider so, das ist eine Generationenfrage auch. Und ich hoffe mal, falls meine Kiddies weitermachen, oder die dürfen ja jetzt schon langsam anfangen, Wein zu trinken. Chiara ist konfirmiert immerhin schon, das ist bei uns so der Konfirmation, die sind jetzt vor der letzten Woche. Cool. Ab da darf man eigentlich so ein bisschen mitprobieren und sie sind zumindest mal sehr interessiert und mal gucken.
Also das ist exakt, was ich mit denen dann probiere. Das ist exakt mit meiner Tochter jetzt auch so, die ist jetzt auch konfirmiert, aber sie frönt, glaube ich, eher dem Mosel-Kabinett zu momentan. Mit einem leichten Restsüße und das ist auch voll okay. Das hat auch nichts mit
Alkohol. Aber sie steigt ja bei dem guten Mosel-Kabinett ein, das muss man sagen. Ich finde auch. Also ich meine, wenn man sich so zurückerinnert, das geht natürlich euch Winzer nicht so, aber der erste Kontakt zu Wein für einen Anfänger ist meistens über keinen trockenen Wein.
Ja,
ist
tendenziell eher vom Zusatzschritt. Ich habe ja aus den Geburtstagen der Kinder ein bisschen Wein gekauft und ich hatte ja immer die Theorie, wenn sie sich mit 12 Jahren noch nicht dafür interessieren, dann trinke ich ihn selbst.
Mist, dumm gelaufen jetzt. Hast du dir so gedacht? Hätte auch nur kurz Spaß gemacht.
Ein Riesenvorteil bei Wein.
Ja, was sagst du denn jetzt hier zu dem
ganz aus typisch Österreich. Auch für die Lage, also für den Jahrgang
aus 16 Kalkofen. 2016, mein gut, weniger.
Weniger, ganz einer meiner Lieblingskollegen sicherlich. Also, wobei es gibt echt
viele Lieblingskollegen.
Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist, er hat auch nicht so ein, ist auch keine Alkoholbombe, aber er hat eine Fleischigkeit, eine Dichte, eine Komplexität schon jetzt, so alt ist er auch wieder nicht. Er ist aber trotzdem auch schon sehr weich, also ist eher das, was mich wundert, er ist schon sehr offen, er ist sehr weich, die Tannine sind total soft, ja, da kratzt und beißt gar nichts mehr, das ist sehr sanft alles. Mhm. Aber was mir am besten gefällt, und das ist immer das, was ich bei Rotweinen suche, und das geht halt auch mit wenig Alkohol, wenn sie ein bisschen älter werden, diese Fleischigkeit, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, es ist so mundfüllend ohne Alkohol. Das ist das Tolle, ohne zu viel Alkohol, sondern es kleidet den Mund aus. Es ist, man hat wirklich was im Mund, fast wie man ein Stück was Festes im Mund hätte. Ja. Und ich mag das sehr. Und, 16, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es in Burgenland war. Aber bei uns war 16 auch so ein unterschätzter Jahrgang. Ich mag die Weine total gern bei uns jetzt. Jetzt gerade sind sie, vielleicht werden sie nicht uralt, aber zurzeit sind sie wahnsinnig sexy und toll zu trinken. Meins sind jetzt auch 7 Jahre. Ich habe früher gesagt, in Deutschland der Wein ist tot, ja, aber das ist überhaupt nicht so.
Sagst du? Bist du einverstanden?
Ich bin sehr zufrieden. Also es ist eine Flasche, die jetzt irgendwie, klar kann der noch, aber das ist eine Flasche, wo ich jetzt auch privat abends sagen würde,
aber kann, man,
ich
mit, aber mit, kann man jetzt trinken?
Mit Freude. Also, ja. Was ich mag, ist der Zug und die Saftigkeit am Gaumen, dieses Kitzel da hinten, dass du irgendwie weiter trinken möchtest. Also fein, elegant und mit Zug. Ist schon ein cooler Move.
Sehr guter Ausdruck.
Und ich muss aber auch trotzdem nochmal den Bogen nochmal schlagen zum Lemmler. Die Feinheit der beiden Weine ist das, was sie zusammenbringt. Und das zeigt auch die Rebsorte, was sie kann. Du hast es ja vorhin schön beschrieben. Es hat Würze und es ist elegant. Mhm. Und ich glaube, es ist schlau, genau in diese Richtung zu vinifizieren, statt zu versuchen, da einen Blockbuster draus zu machen.
Gibt's ja genug.
Ist dieser Weg eigentlich der smartere und mir persönlich angenehmere Weg, beziehungsweise vielleicht auf großem Terror auch einfach ein Laissez-faire. Ja? Also wenn man alle Handwerksgriffe kann, kann man das, glaube ich, auch einfach werden lassen.
Mhm. Was mich auch beruhigt, wir haben jetzt nur eine Lage, wo ich wirklich die 25 Jahrgänge beieinander habe, außer einem, wo es Hagel war, der Spätbrunnen aus dem Brenner, unser großes Gewächs, unsere große Gewächslage. Das ist wirklich ein Weinberg normalerweise immer nur. Und wir haben in den 25 Jahren schon einiges verändert. Also in der Vergärung und Fässer und früher. Ja, also wir haben da einiges verändert. Wenn man jetzt aber die Vertikale mal macht, und letztes Jahr hatten wir 25 Jahre, da musste ich halt schon das eine oder andere verschießen oder probieren. Und was so cool ist und was mich auch cooler macht jetzt als Wengerter, als Kellermeister, als überhaupt, wir müssen natürlich draußen im Weinberg gucken, das ist nach wie vor kein neuer Spruch, aber da draußen passiert es. Wenn wir die Trauben dann reinkriegen, man kann viel kaputt machen, aber im Großen und Ganzen, auch wie viel Prozent Ganztrauben wir haben oder weniger, es ist tatsächlich so, wenn ich dann diese 25 Jahrgänge probiere oder 24 Jahrgänge, die Linie, die man da durchfindet, und deswegen ist diese Herkunftsgeschichte eben nicht nur ein Marketing-Gag, es funktioniert, ich finde eine Linie in diesen ganzen Jahrgängen, egal wie wir gearbeitet haben, und das ist das, was mich beim Wein so fasziniert. Natürlich ist Terroir wichtig, aber Terroir, da gehören auch wir dazu und das Ganze drumherum, nicht nur Boden und Kleinklima. Und diese Linie, die ist einfach da und das ist cool. Ja, und das fasziniert mich, und wenn man das jetzt noch so übersetzt in den Wein, dass es auch allen Freude macht zu trinken. Also das ist natürlich auch wichtig. Das muss halt irgendwie Spaß machen.
Ja.
Und man muss es verstehen können irgendwie. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und bei Lemberger ist es ein bisschen schwieriger als bei Spätburgunder. Vielleicht.
Jetzt habe ich mal gelesen von dir, dass du gesagt hast, man redet aber ein bisschen zu viel über Rebsorten. Das Terroir kann sich auch unabhängig von den Rebsorten zeigen. Ist das so?
Ein paar Sachen. Also ich finde es sehr spannend.
Oder gibt es eine Rebsorte, wo sich Terroir einfach gar nicht zeigen lässt? Mal so rumgefragt.
Lass mal den rein.
Ja.
Boah. Gut, es gibt natürlich so Leute, die Sauvignon Blanc hassen, ja, die sagen, oh, ja gut, Sauvignon Blanc, das ist so aromatisch, die zeigt das Terroir nicht, was ich für völligen Quatsch halte. Man kann extrem Terroirweine auch aus Sauvignon Blanc machen, gibt ja einige Beispiele. Vielleicht können es alle. Die Frage ist natürlich, wenn man über Terroir spricht, ob man dann auch gleichzeitig über Rebsorten sprechen muss. Es gibt Sorten wie Riesling und Spätburgunder, die sehr gut zeigen. Es gibt zum Beispiel auch Lagen, die natürlich, was ist denn eine Lage? Also zum Beispiel beim Lemmler habe ich schon gesagt, das ist eigentlich eine Kollektion von Lagen. Es gibt in Pfalz, glaube ich, der Cache de Busch, der auch, glaube ich, viele verschiedene Böden hat. Also da ist in einer Lage sind auch ganz viele verschiedene Böden. Trotzdem ist das eine Lage. Und was soll jetzt der Ausdruck der Lage sein? Bestimmter Boden oder die Kombination aus den Böden? Ja, weiß man auch nicht. Oder der Höhenlage. Ich finde es auch durchaus spannend. Es gibt so ein paar Leute, die das machen, die sagen, okay, wir können die Lage auch zeigen, indem wir eben die klassische Cuvée oder die Rebsorten im gemischten Satz haben vielleicht sogar. Und da lohnt es sich halt, drüber nachzudenken. Auch bei uns, auch mit Klimawandel. Und es gibt auch Kollegen aus Baden, die anstatt über Cabernet Franc nachdenken, weil sie sagen, okay, wir haben beim Spätburgunder, rutschen wir immer mehr ins Frühe rein. Vielleicht macht es bei uns Sinn. Und Cabernet Franc ist auch eine Rebsorte, die ganz toll Terroir zeigen kann. Toll. Ich würde auch, wie gesagt, auch wir, gerade VDP, wir müssen auch immer offen bleiben und drüber diskutieren. Wir müssen halt viel überlegen und man muss offen bleiben, was aber nicht heißt, dass man jetzt immer gleich bei jeder neuen Idee sagt, ja, oh, super, steigen wir ein.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass man einfach irgendwo mit Augenmaß an die Dinge rangeht. Und am Ende ist natürlich so, es gibt Rebsorten, die neigen zu hohen Erträgen. Und diese Rebsorten werden sich immer schwerer tun, Herkunft zu transportieren, als Rebsorten, die mit einer gewissen Konzentration im Saft von da, wo sie wachsen, irgendwo dann am Ende ins Glas kommen. Und insofern gibt es schon aus meiner Sicht Sorten, die sind, wenn du Herkunftswein machen möchtest, wenn dir das Thema wichtig ist, das ist ja nochmal eine Grundsatzfrage.
Ja.
Du kannst dich auch entscheiden, dass dir das völlig wurscht ist. Aber wenn dir das Thema Herkunft wichtig ist, dann spielt aus meiner Sicht auch so ein bisschen Tradition und Kultur mit eine Rolle. Und dann ist es eben so, dass es eben Rebsorten gibt, die haben sich über Jahrhunderte an einem Standort bewiesen, um einen gewissen Ausdruck zur Schau zu tragen. In der Kombination mit Natur, Klima und Mensch wird daraus Terroir. Das ist dann auch ein Kulturgut und ein Wert. Und das ist was man dann im Blick haben sollte, wenn man über echten Herkunftswein spricht. Dass am Ende natürlich man auch sehr viel spielen kann und mit unterschiedlichen Rebsorten trotzdem einen Ausdruck der Weinberge hervorbringen, ist ja keine Frage. Das ist vollkommen klar.
Wenn es um den Ausdruck der Weinberge geht, ich meine, ein gutes Beispiel ist auch Sancerre, finde ich, die haben irgendwie jahrhundertelang gute Edel produziert. Eher als Tafeltrauben. Dann gab es wohl eine große Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, wo sie Spätburgunder gemacht haben, wo sie bekannt waren für Pinot Noir. Und wir alle verbinden Sancerre inzwischen nur mit Sauvignon Blanc. Aber das ist, die Geschichte ist noch gar nicht so lang. Auch da gibt es Wechsel. Also es ist nicht alles vom Himmel gefallen. Das ist sehr wichtig. Trotzdem, die besten Weine der Welt zurzeit, die bestbezahltesten und die wertvollsten, kommen aus einer Gegend, wo man über lange Zeit festgehalten hat an der Tradition und wo man das gepflegt hat und immer verbessert hat und auch vertraut hat auf das, was man übernommen hat. Und deswegen sind auch so Sachen wie Trolliger, ich meine, ich gebe es zu, ich habe lange Jahre nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, aber es ist eine Sorte, die offensichtlich in unsere Gegend passt. Oder ja, auch Lemberger.
Vielleicht haben die früher schon gewusst, was sie tun.
Die wussten vielleicht schon, was sie tun. Gell?
Ja. Es geht halt auch noch um was anderes. Es geht auch darum, dass alte Reben letztendlich auch einen Wert sind, den du nicht ersetzen kannst. Das heißt, dieses tiefen Durchwurzeln der Erde, die Mineralien, die Aromen aus den unteren Schichten zu holen, das gibt Charakter in den Weinen. Und wenn du ertragsorientiert alle 18 Jahre oder 20 Jahre deine Rebstöcke rodest, dann wirst du das nur zum kleinen Teil der Zeit erleben, dass es wirklich sich widerspiegelt. Wenn du aber versuchst, alte Rebstände zu erhalten, zu pflegen, deine Idee darauf beruht, dass die alten Reben eben mehr von all dem zeigen, was dir wichtig ist, dann entsteht auch was ganz anderes. Und deshalb ist es auch eine Aufgabe, es kulturtechnisch in den Weinbergen zu schaffen, mit alten Reben zu arbeiten. Dazu brauchst du eine gewisse Diversität auch im Weinberg. Dazu ist ein natürlicher Anbau wichtig und all das, was dazugehört. Also dann wird am Ende wieder ein Schuh draus, dass Herkunft eben nicht nur irgendein Storytelling ist, sondern es geht da um eine Besonderheit eines Fleckchen Erde, ja? Was man schmeckbar machen kann. Das ist das Geile an dem Job, dass es schmeckbar ist.
Ja. Und ich finde, dass alte Reben manchmal noch so von manchen nicht als so wichtig erachtet werden. Ich hätte mein Weingut, glaube ich, nicht aufbauen können, wenn ich nicht den alten Weinberg gehabt hätte, weil das ist mir damals aufgefallen. Das war die einzige Chance. Und alte Reben sind echt ein Schatz und den müssen wir pflegen. Wenn man jetzt sieht, diese Jahrgänge, die so wechselhaft sind, wie gesagt, einmal Südschweden, einmal Marokko, ja, vom Gefühl her, die alten Reben, die reagieren da überhaupt nicht negativ drauf. Das macht denen einfach nichts aus. Die ganzen halbstarken, 10-jährigen Weinberge, die ihre Wurzeln noch nicht überall haben, die denken, hey, wow, schönes Wetter, wir machen Trauben. Wollen wir
alte Reben?
Das ist so ein Abschluss.
Ja, das ist ein Abschluss.
Das ist schon ein Abschluss.
Erleuchtet immer noch. Jetzt aber mal ranhalten. Oh mein Gott, dann starte ich mal mit der Schnellfragerunde. Rainer, was kannst du gar nicht?
Ich bin kein ganz großer Mechaniker bei
Schlössern. Das ist falsche Antwort. Hochdeutsch sagen Württemberger normal, oder?
Also Hochdeutsch. Das wisst ihr gar nicht mehr wahrscheinlich, weil ich habe das nicht mehr online. Aber ich durfte damals, das war ja so meine Jungs-Star-Zeit, sage ich immer, wo ich so viel Presse hatte, dass mich selber fast erschlagen hat. Und da haben wir dieses, wir können also so Hochdeutsch. Da bin ich tatsächlich ein paar hundert Mal vor der Tagesschau und vor dem ZDF heute
wir können
bin ich vor diesem Weinberg gerannt und habe da meine Story erzählt. Das wissen viele gar nicht mehr. Also ich habe da wirklich, war das Testimonial für Baden-Württemberg. Da bin ich vollkommen stolz drauf. Muss ich euch mal schicken.
Ja, absolut. Dabei war dein erster Preis von der Bund, habe ich gelesen.
Das war mein erster. Das ist eine der lustigsten Geschichten.
Ja,
wir waren heute sehr seriös und ernst. Also ich wollte da nicht mitmachen. Es war einer meiner ersten Jahrgänge. So, dann hat mich die Sommeliere damals von der Bühlerhöhe, wo ich jetzt übrigens am Sonntag vorbeigefahren bin, ist heute eine Klinik, Max-Kunigl. Und die hat mich irgendwann gesagt, hey, da kannst du ruhig mitmachen. Machen alle großen Spätburgunder-Leute, damals Meier-Nekel und Fürst und Becker und alle machen mit. Also habe ich meinen Wein hingeschickt und haben wir das Ding gewonnen. Warum auch immer, wir haben es gewonnen.
Cool.
Cool ist, dass es dann eben auf der Schlosshotel Bühlerhöhe diese Preisverleihung gab. Und damals meine heutige Frau, damals relativ frische Freundin, hat gesagt, hey, hast du Lust mitzugehen? Ich krieg da einen Preis.
Von der Bund?
Ja. Nee, Bund, das war für sie, das ist da völlig unprätentiös und war da auch, ja, geht's mit. Und das Lustigste war, es gab dann das große Menü in dem Abend und es wurde gemischt, also wir wurden es gibt die Sitzordnung, wo man eben nicht neben seiner Frau sitzt.
Ich weiß auch nicht, wie das heißt.
Auf jeden Fall saß die Frau neben meine jetzige Frau neben einem netten Mann, hat sich blendend unterhalten den ganzen Abend. Und ich habe sie dann später gefragt, weißt du eigentlich, Sie hat so beeindruckt, dass er die Teller immer so mit dem Brot komplett die Soße aufgenommen hat, komplett geputzt hat, die hätte man nicht mehr spülen müssen. Und er war so nett gewesen und freundlich und so. Ich gesagt, du weißt auch nicht, wen du sagst. Ich habe gesagt, nö, sie saß den ganzen Abend mit dem Harald Wohlfahrt und hat sich so weil sie komplett aus einer anderen Gegend kommt, ja. Es ist aus einer anderen Welt kommt.
Und das war bestimmt echt, sehr unterhaltsam gewesen.
Das war auf jeden Fall witzig. Ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass er da jemandem völlig Unbedarften gegenüber ist. Oder?
Philipp, hast du einen Tipp, wie man richtig verkostet?
Absolut.
Ja, okay, wie?
Schwenken, Nase, Mund.
Okay, aber wenn du jetzt irgendwo bist und da sind jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Sparkling Twenties, da haben wir uns ja getroffen, 20 Top-Sekthersteller und die haben jetzt irgendwie 3-4 Sachen dabei. Das kannst du, also ich bin überfordert. Wie mache ich das richtig?
Drangehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann sich irgendwelche wilde Strategien zu überlegen. Gerade weil jetzt, nimm das Thema Sparkling. Da ist die Welt tatsächlich so bunt, dass du an jedem der Einzelproduzentenstände feststellst, dass er unterschiedliche Themen spielt. Dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich mache eine Runde, mache nur Basis. Und dann versuche ich hinterher die Vintage zu nehmen. Das wäre noch möglich zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal die Cuvée-Nummer, Jahrgangs-Cuvées und danach mache ich dann Jahrgangssekt oder ich kann mich vielleicht sogar noch Richtung Riesling- und Burgunder-Cuvées orientieren. Aber macht das Sinn? Wie viel Zeit brauchst du dafür? Du wirst ja wahnsinnig. Ja, also gehst du an jeden Stand, guckst dir an, was hat der, was interessiert mich und das probierst und dann gehst du an den nächsten Stand.
Okay.
Und es ist so cool, dass jeder, auch die meinen, sie hätten keinen guten Geschmack, jeder hat seine Sinne beieinander, wenn er sich ein bisschen und jeder wird zu einem Ergebnis kommen und gefällt mir nicht. Und je mehr man probiert, das ist ja das, was wir wollen, dass die Menschen möglichst viel probieren, weil ich bin total überzeugt, je mehr man probiert und sich damit beschäftigt, denn man wird automatisch zum Besseren kommen. Das führt kein Weg dran vorbei. Je mehr man probiert und trinkt, desto mehr wird sich der Geschmack zum Besseren entwickeln. Das ist natürlich.
Ja. Und das ist jetzt nichts Gemeines sagen. Aber wir haben da immer so eine kleine Zwietracht am Tisch, das ist schon okay.
Gut, meine Trollinger Liebhaberei ist doch okay.
Ja, ist voll okay. Mit welchem Wein verführst du deine Frau, Rainer?
Ich glaube, ich brauche.
Du musst erst nochmal abstellen.
Ich brauche keinen Wein dazu.
Oh, das ist.
Ich brauche echt keinen Wein dazu.
Der Erste, das war's. Ja.
Aber es ist echt spaßig, meine Frau. Also, wenn es jetzt wirklich. Sie ist gar kein Fan von irgendwelchen schweren Weinen. Ich habe sehr viel Erfolg mit Trollinger. Auch so mit. Haben wir heute auch überlegt, mit Muskat-Trollinger-Rosé. Einfach belebt und nicht müde macht.
Ja, okay.
Aber
gute Voraussetzung für vieles, ja.
Ja, genau. Okay, es ist ja auch immer wichtig, dass eigentlich, es muss halt echt der Frau besser schmecken wie dem. Also Männer brauchen nicht so viel Alkohol, das ist ja auch so.
Ja, gut. Die spannendsten französischen Weinregionen neben dem Burgund, Philipp.
Die Loire, die Champagne, Jura und Bordeaux.
Okay.
Und ein bisschen auch Roussillon.
Ja, oh ja.
Okay.
Ein Ort.
Ist das so ein Ort?
Nein, das ist schon eine spannende Region.
Okay. Was ist dein Lebenselixier? Was treibt dich an?
Boah, das ist ja richtig viel.
Ja, ist gemein hier. Das
ist so große philosophische Fragen einzustellen.
Und dann die
ich glaube, es geht mir darum, um Balance überall zu halten. Alle haben Interessen, alle haben Bedürfnisse. Und das auszubalancieren auf so eine Art, dass alle... Ja, ich glaube, ich bin schon sehr harmoniebedürftig. Ich glaube, ich suche die Harmonie. Ja. Harmoniesucher. Das ist mein Lebenselixier.
Was hältst du vom Rioja?
Spannend, trinke ich zu wenig eigentlich. Vor allem ist das natürlich gereift, großartig. Es gibt ganz große Rotweine aus dem Rioja. Ich muss gestehen, dass da mein Keller relativ schwach bestückt ist. Bei einem guten Freund bekomme ich ab und zu mal eine schöne gereifte Flasche. Meistens gibt es das dann blind und du kommst auch nicht im ersten Moment auf Rioja. Das ist so ein bisschen der tricky point an diesen Tempranillo-Weinen, die irgendwie in ihrer Reife auch manchmal Bordeaux sein könnten, manchmal irgendwie die tanzen zwischen Bordeaux, Piemont und der Toskana hin und her und eigentlich sind sie ganz original einfach nur ein Rioja, der großartig ist. Und insofern, tolle Region. Ich bin leider Gottes kein großer Kenner, aber ich mag das sehr.
Cool. Kommt ja auch von Weißwein her, gell? War früher eine ganz große Weißweinregion.
Das wollte ich gerade fragen, weil die Weißweine sind ja auch...
Ich bin da jetzt rein klimatisch einfach dann tendenziell eher dann wirklich bei den großen Roten. Also wenn, dann Tempranillo.
Also wenn ich nochmal da bin, bringe ich mal eine Flasche Weißwein mit und wickel die mal so ein.
Ja.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Rainer?
Welche ich wollte? Ich hätte vielleicht vorher mal den Podcast ein paar Mal angucken sollen.
Neulinge, prima.
Naja, das ist ja bitter. Was soll man sagen? Weltfrieden, keine Ahnung. Das ist ja schon die Frage. Hey,
Beamen, das
ist mir zu fliegen. Ich bin Gleitschirmflieger gewesen, zumindest eine Weile. Also ich kann schon fliegen.
Ja.
Und ich weiß, wie beschränkt das alles ist.
Okay.
Superkräfte. In welcher körperlich? Also Leute, das ist
alles,
ja Hammer.
Hast du dir vorstellen können?
Das ist schwierig. Ja, ich würde tatsächlich gucken, dass ich würde versuchen, mit Superkräften, wo man echt das Gefühl hat, ich meine, ob wir immer gut und schmiert sind, weiß ich nicht, aber die paar Idioten, die es auf der Welt gibt, die so viel Leid verursachen, ich würde einfach versuchen, die aus ihren Büros und ihren Regierungssitzen einfach mal mitzunehmen und ich würde sie vielleicht in meinen Keller setzen und versuchen, denen ein bisschen Wein einzuflößen und vielleicht werden sie dadurch bessere Menschen, keine Ahnung.
Das ist
jetzt so eine Geschichte. Ich würde einfach die ganzen Spezialisten, wir brauchen jetzt Putin oder sonst, einfach mal einsammeln, den Superkräften hinfliegen, sie im Schlawittchen packen
und
einfach mal in Ruhe unterhalten und fragen, hey, was wollt ihr, was ist denn eigentlich los? Vielleicht wäre das eine mehr Superkräfte, würde ich mir eh nicht zutrauen.
Das ist eine total super Idee. Vielleicht kriegen wir den Putin so gebremst, wäre doch ziemlich cool.
Ein bisschen Trollinger, ja, wer weiß. Also Alkohol, ich glaube echt, dass Wein ein bisschen fehlt in der Politik. Also nicht Alkohol, aber Wein ist, glaube ich, eine gute Dosage, wo früher gute Ergebnisse dabei zustande kamen.
Das stimmt, ja. Adenauer soll doch auch so ein Weinfan gewesen sein, ne? Hab ich schon mal gehört.
Und ihr wisst ja, also unser erster Bundespräsident hat...
Rheinländer.
Wahrscheinlich
die Mosel getrunken.
Mosel, stimmt.
Die Dialekte machen, aber Heuss hat seine Doktorarbeit über den Lemberg geschrieben.
Das ist so. Filme ich ja immer wieder, dass andere Winzer so Projekte im Ausland haben. Also zum Beispiel der Haue Spanier macht jetzt einen Wein im Frankreich an... Rosé, andere in Südafrika, Portugal. Wäre das doch mal was für dich?
Absolut.
Ja?
Also, nein, ich hab immer gedacht, südliche Hemisphäre.
Ja, schon cool. Wein
machen, wird Spaß machen. Ich muss gestehen, ich wüsste nicht, wie ich es heute unterbringen soll. Ich habe ja schon meinen Kampf mit der Mosel. Also, noch eine Region. Und an der Mosel darf ich ja nicht mal.
Ja, das ist ja das Problem. Da musst du halt so viel diskutieren. Das kostet so viel Zeit. Ne?
Ja. Also vom Grundding her, wenn mir die Zeit gegeben wäre und das passende Angebot da wäre, würde ich sagen, coole Nummer, klar.
Cool.
Und am liebsten, weißt du, wo am liebsten?
Wo?
Südaustralien.
Das kostet so viel Zeit.
Das ist halt weit weg.
Es ist nicht realistisch.
Es ist völlig unrealistisch.
Es ist nicht realistisch.
Aber vom Reiz her.
Ja, cool. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe Australien. Mhm. Ich mag auch die Mentalität. Und da gibt es klimatisch tolle Ecken. Da gibt es wirklich großartige Möglichkeiten. Und ich finde, natürlich kannst du jetzt sagen, im Burgundwein machen könnte das größte sein. Aber das wäre mir zu sehr, wenn dann halt wirklich irgendwie mit der kurzen Hose und so ein bisschen mit dem Gefühl, dass es halt ganz anders ist wie zu Hause.
Neue Welt.
Das fände ich dann halt schon sexy. Das würde
cool.
mir dann schon Spaß machen.
Wäre ich dabei, ich würde dich besuchen. Ich würde mich einladen auf einen Besuch. Rein Hesse oder nicht, da müsstest du die Tür öffnen. Okay, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Tot oder lebendig?
Ja.
Eieiei.
Wärst du nur mit dem Zug hergekommen und hättest die Zeit gehabt, dich
vorzubereiten? Ich hatte keine Zeit, ich habe das vorgenommen.
Nicht du tot, sondern der andere.
Ja, okay, nicht tot. Okay.
Ja, nee, das wäre sonst blöd.
Ich glaube, es wäre echt spannend, aber man hat ja immer Vorstellungen aus der Literatur raus.
Ja.
Und es wird ja heute immer den Leuten so eine Denke wie heute reingelegt. Nee, Hölderlin nicht, der ist ziemlich
schwierig.
Mit dem zu unterhalten war, vor allem in späteren Jahren, glaube ich, nicht mehr so schön. Vielleicht im jungen Hölderlin, aber nein, ohne Scheiß, Martin Luther, ich finde das total cool. Der hat so eine Weltrevolution ausgelöst und mit so einem, der hat das erste Mal gesagt, hey, Zölibat, was für ein Quatsch, ich heirate. Er hat, soweit ich weiß, gut gelebt, hat auch dem Genuss Wein und alles Mögliche hat er geschätzt, hat es auch gut gefunden. Und er hat gleichzeitig, vielleicht nicht so gewollt, aber er hat eine unfassbare Revolution ausgelöst. Mhm. Und Also das fand ich echt spannend, vor allem wie die wirklich gedacht haben. Wir wissen es ja überhaupt nicht, was der Antrieb war. Das finde ich, fällt mir jetzt gerade spontan ein.
Vor allem, weil man eigentlich ja heute, wenn man an Evangelisches denkt, ist ja jetzt eigentlich nicht so genussorientiert. Kann man das so sagen?
Nein, aber das kann man so überhaupt nicht sagen.
Nein, okay, ach, du bist evangelisch, okay, da haben wir das auch geklärt.
Ja, es gab eine gewisse Zeit bei uns im Pietismus, wo es nicht... Wobei auch da gab es natürlich immer gleich das Problem, ich habe im Pietismus, dass man ja nicht nur die Katholiken gehen beichten, dann ist wieder alles gut. Es ist ja da in dem Bereich von der Denke her schwierig gewesen. Aber das war eine relativ kurze Zeit und bei uns in der Familie, meine Mutter kam eher aus dem Pietismus, sehr streng, und mein Vater war eher, das war damals schon liberal, CVDM, und dieses Bigotte, was halt, ist ja klar, diese hohen moralischen Vorstellungen, die lösen immer aus, dass die Leute es nicht schaffen. Also die können ihre eigenen Ideale natürlich nicht einhalten und das führt dann immer zu Problemen. Und das ein bisschen menschlicher zu sehen, das ist natürlich das, was mir auch im Katholizismus natürlich gefällt, dass man das Menschliche mehr annimmt als das Strenge, manchmal Evangelische. Aber ich glaube, inzwischen hat sich das.
Okay. Und was kann ein Winzer nicht sein?
Ohne die Familie, ich glaube, das wäre ziemlich, kann ich mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen.
Okay, tut mir leid, Philipp, die Frage an dich haben wir schon gerade eben vorhin beantwortet, die habe ich vorgezogen. Ich wollte nämlich fragen, welche Rebsorte du eigentlich absprechen würdest, Terroir zu zeigen, aber das habe ich vorhin schon irgendwie gefragt. Was würdest du denn mir gerne noch erklären?
Wolltest du haben, dass ich heute Abend sage, Trollinger? Nein, würde ich niemals sagen.
So ein mutiges
Nein, würde ich niemals sagen. Ich
finde es irgendwie unbekannte Portugiesische.
Weißt du, ich sag dir aber eine. Dornfelder.
Okay. Ja,
Dornfelder ist wirklich schön. Ja.
Jetzt habe ich bei Gutzler auch schon mal was von Dornfelder getrunken. Ja, was?
Aber das ist mehr Mensch
das
als...
Das ist gute Weine.
Das ist mehr Mensch als Rebsorte in dem Fall.
Okay.
Da ist das Terroir Gutzler gewesen und nicht der Dornfelder.
Okay, in Ordnung. Lass ich gelten. Okay. Rainer, was ist dein geheimes Talent?
Mein geheimes Talent?
Ja.
Der hält ja nichts geheim.
Ich weiß nicht.
Alles klar.
Nein, die paar wenigen Sachen, die ich kann, die muss ich natürlich zeigen.
Das verstehe ich total, mache ich auch so.
Ja. Verstehe. Nein, ich weiß nicht, ob ich ein Talent habe, aber ich bemühe mich weiterhin, meine Klavierkarriere nicht komplett untergehen zu lassen.
Ne? Ja. Und hast
aber
du denn
dadurch, dass meine Tochter jetzt so gut ist, dass sie mich schon manchmal, ja, ich denke, okay, lass sie spielen.
Bist du bei der Lehrerin untergekommen?
Nein, noch nicht.
Nein.
Nein, aber es ist auch echt ein Problem. Im Winterhalbjahr ist es so, die Lese ist vorbei, unsere paar Veranstaltungen sind vorbei, die wichtig sind. Und auf einmal habe ich den Kopf und das Gefühl und es geht dann echt gut. Und ich spiele dann auch morgens. Es ist klar, wir haben ja so ein Ding, dass wir im Winterhalbjahr erst um 8 anfangen, was für mich grandios ist, weil der klassische Frühaufsteher bin ich. Ich mache es, ist kein Problem.
Langweilig, also zwischen 5 und 8.
Ja, genau. Und dann kann ich morgens ein bisschen Klavier spielen. Oder es ist echt, ich habe auch Freunde, die Chefärzte, die wirklich morgens sich eine halbe Stunde ins Klavier setzen. Und die spielen genial, ja.
Ich habe das früher auch gemacht, aber mir so irgendwann ist mir der Deckel auf die Finger gegangen. Seitdem gehe ich morgens laufen.
Ja, laufen, ich bin ein alter Rennradfahrer.
Du gehst ja Radfahren, ne?
Ja.
Du fährst all deine Lagen.
Das Schöne ist, wir können, es gibt eine Tour, die muss ich mit Philipp unbedingt mal machen. Bist du auch Radfahrer?
Du läufst dann, du rennst nebenher.
Wenn du an allen Weinbergen von uns vorbeifahren willst, in Stuttgart und Remstal, dann kriegst du eine Tour zusammen mit 120 Kilometern und 3000 Höhenmetern.
Weißt du, was das Schlimme auf dem Rad ist? Also dein Hintern doch irgendwann weh. Das ist doch Horror.
Nein, das ist, wenn dein Hintern weh tut, dann gehst du in die nächste Steigung und dann spürst du deinen Hintern nicht mehr.
Weil du dann aufstehst.
Dann hast du keinen Druck mehr hinten. Dann musst du ja.
Ja, okay.
Ich fahre scheinbar zu viel im Flache.
Vielleicht kann man dir so einen Sessel einbauen. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht.
Am liebsten fahre ich Fahrrad an der Mosel. Da ist immer schön eben.
Eben, ja, wenn du unten fährst.
Mosel,
wenn du
unten
Mosel da, okay, alles klar.
Da kann man auch ein paar Gefahren der Anstiege aus dem Tal raus.
Philipp, war es langweilig? Meine Fragen.
Nein, um Gottes Willen, die liebe ich. Deine Fragen liebe ich ja. Was mich langweilt, ist alles, was irgendwie banal ist, ohne Anspruch zu haben.
Okay.
Ich mag Anspruch im Leben.
Das ist,
wenn es auch mal manchmal anstrengend ist und manchmal auch doof, aber Anspruch ist gut.
Eine meiner schlechtesten Eigenschaften, für die ich mich echt auch schäme, wenn man im Gespräch ist, und es sind wirklich Leute, wo ich jetzt wirklich, wo ich das Gefühl habe, die interessieren mich jetzt, oder die erzählen Sachen, dann zeige ich das leider auch manchmal so sehr. Ja, das ist wirklich eine meiner ganz schlechten Eigenschaften. Aber das fällt mir jetzt gerade nur dazu ein. Dass ich leider gezeigt, dass ich zeige, wenn ich gelangweilt bin.
Meine Mama hat früher oft mit mir geschimpft und hat gesagt, du guckst schon, nur weil du schon wieder so guckst. Man sieht es dann im Gesicht, das ist ganz schlecht. Ich finde, der Philipp gießt uns nochmal was ein, damit wir jetzt zum Abschluss...
Ich wäre für Moorstein, hatten wir jetzt
gerade ja, rote Gläser.
Wir haben jetzt rote Gläser.
Ihr müsst dann halt...
Ziele, Aufgaben, das, was du dir vorgenommen hast?
Ziele, Aufgaben ist, dass man Biodynamie ist ja auch so ein Weg mehr als eine Grundideologie.
Dass du hast dich mehrere Jahre nicht zertifizieren lassen, weil du keinen Bock hattest auf die Kontrollen oder sowas?
Ja, ich habe 5 Jahre lang komplett ökologisch gearbeitet, ohne Zertifizierung. Mit Biodyn ist jetzt anders, aus einem einfachen Grund, weil ich bin da relativ früh schon, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich das in die Richtung gehen. Ich merke einfach, das ist auch eine Altersfrage. Du merkst auf einmal, ich habe jetzt 25 Jahrgänge gemacht und du merkst, du brauchst die Erfahrungen von anderen Menschen, weil du kannst das nicht alles selber machen. Mhm. Du brauchst so eine Gruppe, es ist ja alles nicht festgefügt. Es gibt keine irgendwie Regeln, die irgendwo stehen und es gibt Ideen und Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, man muss tatsächlich, ich bin deswegen auch froh, dass ich in so eine Gruppe aufgenommen wurde, weil ich kann ja der Gruppe vielleicht gar nicht so viel geben, sondern das ist auch so, dass das erhoffe ich mir auf jeden Fall auch, dass natürlich viel Information kommt, die ich auch für mich nutzen kann, dass wir besser werden. Da ist natürlich die Geschichte wirklich Erfahrungen, die andere gemacht haben. Ich kann nicht alle Erfahrungen selber machen. Geht nicht. Das habe ich jetzt, also das ist wirklich, da wird man demütig als Wenger da, weil du hast
schön, nicht so viel Ärger. Das Schöne in der Respektgruppe, da sind ja sehr viele österreichische Kollegen dabei. Mhm. Auch Italiener, Norditaliener, bin auch dabei. Das ist so, dass du an ganz unterschiedlichen Standorten auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen wieder hast. Eine andere Denke. Aber genau das bringt dich dann wieder weiter. Ja.
Es gibt ganz unterschiedliche Leute da drin.
Das, was man dort vor Ort mitbekommt, zu sehen, wie der Kollege arbeitet, wie die Jungs ticken, welchen Ehrgeiz zu haben, was Besonderes zu machen, das motiviert dich dann auch wieder. Du fährst nach Hause und sagst, ja, und da will ich auch noch ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Mhm. Sei es in dem Bereich, das machen die besser wie das, was wir machen, da müssen wir nacharbeiten. Manchmal gibst du aber vielleicht auch einen Impuls, wo du was siehst und sagst, warum macht er das nicht anders? Keine Ahnung. Und das ist ein Stück weit auch die Offenheit, die du dann untereinander hast, dass du halt eben über Anbau und Ausbau und auch Präsentation, Verkauf, alle Bereiche, die uns irgendwo in unserem Job betreffen, natürlich sprichst, dich austauschst und dass es bis gemeinsam zusammenkommst, immer einen Schritt weiter.
Das anders ausgerichtet, wie das, was ich gemeint habe. Genau. Wir machen es im Sommer auch wieder, freue ich mich drauf. In der Pfalz gibt es wieder. Ja, Hanni, bin ich das erste Mal dabei.
Sehr schön. Ja. Also ihr beiden, ich weiß nicht, ob ich euch irgendwas nicht gefragt habe, aber es läuft uns jetzt die Zeit davon. Deswegen, wenn noch irgendwas ist, was ihr loswerden wolltet, sagt es ganz schnell. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank.
Ich habe mir da eine Liste aufgeschrieben.
Philipp, endlich, da habe ich so lange drauf gewartet.
Nein, ich habe die Liste tatsächlich in der Eile gerade.
Hast du sie gerade in der Eile verlegt? Das macht gar nichts. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön. Vielen Dank, Rainer. Danke, Philipp, wie immer.
Danke für die Einladung, fand ich cool.
Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Chin, chin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.